Ja, aber bevor wir über unsere eigene Star Trek-Version reden wollten, hatten wir gesagt, dass wir heute Abend hier im internen Patreon Late Night Laberstream über Star Trek Picard oder wie die coolen Kids sagen, Picard reden wollen.
Ich dachte,
John
die coolen Kids
Luke
sagen
Picard.
JL.
JL, ja. Star Trek JL.
Bei Julia
Wollen wir
sieht
das
man einen
tun?
Mitbewohner. Das ist nicht nur ein Mitbewohner. Das ist Max. Das war die graue Eminenz im Hintergrund, der uns auch im.
Genau.
Ja. Der ist offiziell auch immer noch als Big Rerman. In diesem Zoom-Call wird nur nicht angezeigt, weil ich ihn
Ganz.
ausgeblendet habe.
Ach so, ja.
Ja, wir wollen über Picard reden. Und das wird ab einem gewissen Zeitpunkt auch spoilerig werden. Das sei hiermit angesagt. Und wir wollten doch auf jeden Fall, ich glaube, ich habe ihn schon gesehen. Wir hatten ja auf jeden Fall gesagt, dass Foxy dabei sein
Genau,
sollte.
ohne
Aber der war
Foxy
zumindest
machen
im
wir das
Chat
nicht.
eben. Ja.
Foxy, wenn du im Chat bist, dann melde dich bitte mal kurz, denn wenn du jetzt nicht da sein solltest, können wir das hier direkt wieder abbrechen.
Aber ich meine, ihn eh vorhin im Chat gesehen zu haben.
Das Kaninchen ist aber groß geworden.
Ja.
Sehr schön.
Er ist da. Sagt Grayson Fox.
Das
Aber
glauben wir
es
dann
ist
einfach mal so.
den weißen Fleck nicht weg.
Es ist ein Wurmloch.
Ja, der Zoom tut sich damit schwer. Das ist ein
Was
zu
früher mal so
starker
groß war. Ja.
Unterschied in der
Okay.
Helligkeit. Und wenn du dich ein bisschen bewegst und teilweise dein Schatten drauf fällt, dann kann es da, dann blendet es das aus, aber es ist halt zu hell im Vergleich mit dem blauen Tuch, was du da hängen hast.
Ja, mach mal das Licht aus. Ich glaube, das hilft tatsächlich was.
Oh. Ah, Fairfax McCloud ist da. Meld. Sehr schön.
Sehr schön. Und Max ist teilweise ein Nordlicht schön.
Machst du dich einmal zum Nordlichtmagier? Ah, okay.
Okay.
Ah, okay.
JL, das war doch der Nebencharakter in der neuen Serie mit Seven.
Warum haben wir eigentlich nicht alle den Space-Hintergrund genommen, sondern das Nordlicht?
Ich weiß es nicht. Alle anderen haben mit dem Nordlicht angefangen und ich habe nachgezogen.
Weil Space nicht animiert ist.
Ja,
Ja,
okay.
ich wollte was Animiertes haben.
Nein, irgendwer hat was von Rechte gesagt. Da hatte ich Angst.
Wir werden dich auch nachher einladen, Foxy. Wir gehen gleich zusammen drüber. Ich dachte nur, bevor wir das öffnen, machen wir erst noch diese Mini-Folge quasi fertig und sagen unsere jeweiligen Meinungen zu der Serie, bevor wir in die Diskussionsphase gehen. Und ich weiß, dass du hast eine sehr schöne Zusammenfassung der Serie im Discord geschrieben. Ich habe es jetzt nicht mehr genau parat, aber du sagst es, glaube ich, du warst selten von der Serie so begeistert und gleichzeitig so enttäuscht. Und das trifft es für mich ziemlich gut. Ich
Ja.
glaube, Julia und Max ging es ähnlich, aber sie waren eher auf der enttäuscht Seite, oder? Jetzt mal noch
Ja.
spoilerfrei. Julia, Max, was ist denn euer Fazit zu Picard?
Also, ich habe dir ja auch eine kurze Zusammenfassung geschrieben, die, glaube ich, in einem Satz war: Alle weinen die ganze Zeit und betrinken sich und betrauern ihre traurigen Hintergrundgeschichten. Das war mein Eindruck von Picard.
Meine kurze Zusammenfassung ist, ohne Spoiler, so langsam zu anfangen. Am Ende war es schon ein bisschen besser geworden, aber das Ende von der Serie hat mich komplett verloren. 4,5 aus der 10 Sterne. Vielleicht 4 sogar.
Ja, ich glaube, du
Ja, es
sagtest
war
schon
schon
neulich,
sehr
ja.
schwer.
Ich glaube,
Ich
es ist
habe.
wahrscheinlich schlechter als Discovery. Und ich
So.
fand Discovery schien ziemlich
Wow,
gut.
wow, wow, wow.
Nee,
Nee,
Discovery. Wow.
ja.
Okay.
Shots fired.
Also, ich habe ja noch nicht alles gesehen, deswegen bin ich hier definitiv auch spoilerfrei, hoffentlich am Ende des Tages. Ich hatte, was mir das Größte, das ist so ein bisschen eine Verbindung aus dem, was ihr sagt. Stellenweise ist die Serie sehr, sehr schnell und stellenweise wieder total langsam und ich finde mit dem falschen Fokus. Sie ist nämlich teilweise sehr schnell Einführung neuer Charaktere oder irgendwie, okay, ja, wir haben jetzt das Plot-Element, das Plot-Element, das Plot-Element. Und dann ist sie wieder sehr, sehr langsam im Zeichnen von Beziehungen, von Charakteren, die vor dieser Serie nicht existiert haben und deren Beziehungen mir völlig scheißegal,
Ja,
wenn ich in die
völlig
Serie
scheißegal. Ja, das
einsteige.
trifft ganz gut, ja.
So, also die Charaktere, die man kennt, Das ist interessant. Die Charaktere, die man kennt und andere Charaktere, die man nicht kennt. Okay, das kann man auch mal machen. Aber Charaktere, die man nicht kennt und Charaktere, die man nicht kennt. Also klar, die soll man kennenlernen, ja, aber weißt du...
Ja, ich glaube, der Fehler ist, dass angenommen wird, dass nur durch ihre reine Existenz sie schon spannend sind und dadurch, dass jemand eine Vorgeschichte für sie geschrieben hat. Aber wir sehen sie nichts tun, bevor uns schon mehr oder weniger gesagt wurde und jetzt habt Mitleid.
Genau, das ist das Problem. Man kann ganz genau sehen, was in diesem Drehbuch-Meeting wahrscheinlich entschieden wurde, was die Leute sagen, was das Problem an Next Generation ist, nämlich, dass man nichts über die Charaktere weiß und sie keine Arcs haben und das über 7 Jahre hinweg mit der Ausnahme von Data und Worf. Hat niemand einen Character-Arc. Und sie haben sich wahrscheinlich gesagt, wenn wir das jetzt neu und besser machen, dann kriegen all diese Charaktere ganz viel Hintergrund und einen ganz tollen Character-Arc. Und damit die dann auch alle verstehen, kriegt jeder neue Charakter eine ganze Folge, in dem nur erklärt wird, was seine tragische Backstory ist.
Aber nur erklärt. Also nicht.
Aber nur erklärt. Genau. Bevor ich auch nur sehe, wie diese Leute sich im Feld sozusagen verhalten, weiß ich alles über sie und ich weiß dadurch gar nichts über sie. Geordi hatte nie eine vernünftige Hintergrundgeschichte, aber ich habe ab der ersten Folge gesehen, wie er sich verhält im Einsatz. Und das sagt mir so viel mehr über diesen Charakter, als zu wissen, dass die Person Drogen nimmt und eine schlechte Mutter war und jetzt Schuldgefühle hat und gerne auf den Spielhöllenplaneten reisen würde.
Also ich finde das lustig, wir haben vorher ja jetzt noch nicht drüber gesprochen, außer so Schnipsel im Chat. Und es war fast O-Ton was ich zu Max gesagt habe nach der Serie. Ich gesagt habe, Geordi LaForge, der eigentlich relativ wenig zu tun hatte und so Charakter- und Arc-mäßig, hatte ich als Charakter mehr auf dem Schirm. Wie der so drauf war. Und ich mochte den, das war der Unterschied.
Well, Data, you're not just another computer. Oh, thank you, Geordi, you're not just any other organism.
Geordi war das, was Wesley sein sollte, oder? Wesley war die Identifikationsfigur für den Zuschauer, aber es wurde sehr schnell Geordi, weil Geordi all diese Qualitäten in sich vereint. Er ist ein unbeschriebenes Blatt, du kannst ihn als Zuschauer, kannst dich ihn reinversetzen. Er ist der Nerd. Er ist vielleicht...
Der schlecht mit Frauen kann, aber nicht gut mit dem Computer umgehen kann.
Er liebt Data, wie wir alle auch. Also
es war, ja, also dafür, dass er so wenig eigene Plot-Sachen eigentlich hatte, war tatsächlich sehr gut als Identifikationsfigur. Ja. Und eben auch, wie gesagt, man konnte ihn halt mögen. Und
ich kann mir vorstellen, wenn diese Serie, diese Charaktere, also wenn Figuren halt weitergezeichnet werden über mehrere Staffeln und man hat alles gesehen, dann ist es wahrscheinlich wieder interessant, vorne anzufangen. Und das dann sozusagen dann mit dem Wissen, diesen Charakter nochmal kennenzulernen. Das erlebe ich, wenn ich Serien nochmal gucke, erlebe ich das schon recht oft, ne? Wenn man schon weiß, wo führt das hin, dann den Arc einfach von Anfang an zu verfolgen und die Hinweise und so weiter.
Ja, aber meistens ist es nicht so plump, oder?
Also das war, finde ich, der gleiche, was du eben gesagt hast mit der Hintergrundgeschichte und mit dem Kennenlernen. Das fand ich bei Discovery übrigens ähnlich. Also da wurde man ja auch schon Anfang der Folgen direkt erschlagen mit so einem 30 Seiten Hintergrundgeschichte-Buch irgendwie, was du dann erstmal wissen musst, damit du dann verstehst, warum der Charakter jetzt irgendeinen Satz gesagt hat. Und umgekehrt wäre halt besser. Also, dass man halt erst die Handlung sieht und eben nicht erst die Backstory sehen muss, damit man überhaupt versteht, was hier passiert.
Warum jemand das tut, was er tut, ja.
Meistens interessanter als die tatsächliche Handlung.
Ja, also, wir haben das bemerkt, ohne zu spoilern, aber die Hintergrundgeschichte von was auf Mars passiert und wenn Picard eigentlich noch in Starfleet war, das war irgendwie auch noch am interessanten in die ersten paar Folgen.
Ja, genau. Du kriegst quasi erst erzählt, was auf dem Mars passiert ist und kriegst das alles erzählt und erzählt und erzählt und dann sieht man in der nächsten Folge einen Rückblick und der Rückblick war halt interessanter zu sehen.
Das war das Ganze, das beste Szene in der ganzen Folge.
Die spannendsten Nebencharaktere waren für mich auch die am Ende nicht mitgekommen sind. Also seine
Teilchen aus.
Ja, fanden wir auch die
waren gut.
Die waren interessant, ja.
Wir können jetzt mal zu spoilern ja wirklich nur über so Dinge reden wie Timing und.
Ich weiß nicht, ist Folge 4, 5 hast du schon Spoiler oder noch nicht?
Ich glaube, über Folge 4 und 5 können wir noch reden, oder? Wenn niemand.
Ich glaube, darüber kann man noch reden.
Das war ja die Folge auf diesem Spielhöllenplaneten, glaube ich. Und das war für mich die mieseste überhaupt der ganzen Serie.
Das war Folge 6, glaube ich.
Vor allem, wer kommt auf die Idee, den Charakter so zu nennen? Wir haben die halt die ganze Zeit nur noch Virgazzle genannt, weil ich einfach
nicht merke, wenn du
dich auch.
Okay, es ging nicht nur mir so.
Nein, alle.
Der ganze Planet war halt aus Mass Effect 2 geklaut.
Das also, stimmt,
ja. Es gab sehr, sehr viele Mass Effect-Hommagen in dieser Serie. Also nicht nur, was Designs und Settings anging, sondern auch, was den Plot anging. Aber da können wir, glaube ich, erst nachher drüber reden. Es wird im Chat angemerkt, dass die ersten 10 Folgen von Next Generation ja auch ziemlich peinlich waren und ihre eigenen Probleme hatten.
Aber nicht
alle. Aber wann wurden die gedreht? In den 80ern?
Aber dann mochte ich die Charaktere trotzdem.
87, 88.
Ja, man kann doch irgendwie in 35 Jahre Entwicklung, kann man doch irgendwie annehmen, dass man aus solchen Fehlern dann lernt.
Hm. Und auch, dass sie halt Nebencharaktere, die es schon gab, also zum Beispiel in dieser Planetenfolge mit Seven, einfach bekannte Nebencharaktere umgebracht haben, anstatt sie näher einzubauen.
Oh. Gott, da habe ich mich super aufgeregt. Da wollte ich gar nicht
so anfangen.
Einfach dieses Umbringen von Charakteren, nur weil man es kann. Oh.
Man einfach nur sauer war hinterher, in beiden Fällen.
Ja, ich auch. Also ich war auch sauer, weil es so unnötig war.
Abgesehen davon den vollkommen unnötigen letzten 20 Minuten der ganzen Staffel.
Ja, aber da dürfen wir noch nicht drüber reden, weil
ansonsten. Ja, dann lass uns doch mal ganz allgemein über Dinge reden, die wir mochten. Und bei mir ist das zumindest der komplette Ansatz, dass Patrick Stewart sagt, ich möchte jetzt wiederkommen, um ein paar politische Aussagen mit dem Holzhammer zu tätigen, weil wir in einer Zeit leben, wo das notwendig ist, dass wir mal auch den Holzhammer schwingen, um den Leuten klarzumachen, wo unsere Probleme liegen. Weil man muss davon ausgehen, dass sehen ja halt auch Leute, die vielleicht politisch anders orientiert sind als wir und denen man das vielleicht etwas deutlicher sagen muss, als es eben bisher bei Star Trek passiert ist. Und deswegen habe ich damit überhaupt gar kein Problem. Ich finde es sehr ehrenwert von ihm, dass er das macht.
Ja, also du spielst wahrscheinlich auf die ganze Flüchtlingskrise bei den Romulanern an, nehme ich an, oder?
Obwohl die ja tatsächlich irgendwie am Ende auf nichts hinausläuft, kurioserweise.
Das wäre jetzt auch mein Kritikpunkt gewesen. Also es ist zwar schön, wenn man auf Dinge hinweist, aber ich habe ehrlich gesagt, fand ich, dass sie das nicht besonders gut behandelt haben, wenn es darauf hinausläuft, dass er dann da auf irgendwelchen Schildern rumtrampelt und so. Also ich finde, das wirkte eher sehr abtörend für mich.
Und vor allem, wenn die Romulaner gerade ihren Heimatplaneten und 95% ihrer Bevölkerung und ihrer Ressourcen verloren haben, warum haben sie damit einmal wieder so viele Ressourcen?
Das ergibt keinen Sinn, ja.
Also, dass vieles
in dem Fall
keinen Sinn ergibt.
Aber wir gehen
schon. War Picard, der das Schild abhängt und darauf rumtrampelt, auf dem steht No Humans, war das nicht eigentlich das Gegenteil? Ist das eigentlich nicht klassisch der ältere, weiße, privilegierte Mann, der sich jetzt auf einmal
sehr wichtig nimmt? Und
in der ganzen, also ist diese wie hieß er noch gleich, Elnor-Folge.
Elcor-Folge.
Ja, Elcor wollte ich auch gerade sagen. Aber schon im Rückblick tritt Picard ja irgendwie in seinem Safari-Anzug wie ein Kolonialherr auf.
Ja, total. Ja,
ich fand das auch sehr cool.
Aber ich dachte, das war gewollt, ehrlich gesagt.
Aber das ist doch dann aber sehr, nicht sehr fein Fingerspitzengefühl, oder? Also diese ganze, wie das gehandhabt wurde. Wenn das der Sinn der Sache war, dass man sagt, wir zeigen hier auf eine Flüchtlingskrise.
Aber es sollte ja auch nicht mit Fingerspitzengefühl sein. Es sollte ja, wie Nico sagte, ein Direktor sein.
Aber warum war der Picard so unsympathisch in der letzten
Szene? Ja, mir war er dann auch erstaunlich unsympathisch.
Der Punkt ist, die Flüchtlinge sind ja in dieser Analogie die Romulaner. Aber trotzdem werden sie als auch gleichzeitig als die Rassisten dargestellt. Das ist insgesamt ein schiefes Bild, wenn man das Ganze als die Metapher für das sehen möchte, was da sein sollte. Ich glaube, da wussten sie einfach nicht mehr, was sie eigentlich genau aussagen wollen und haben zu viele verschiedene Motive verquickt.
Und es hat irgendwie auch nichts mit dem Plot zu tun, kann das sein?
Am Ende
nicht. Es hat mit dem Plot dann am Ende nichts zu tun. Das ist eigentlich mein Hauptproblem mit der ganzen Geschichte.
Wie dumm ist die Sternenflotte eigentlich, dass sie keine Überläufer in ihren höchsten Rängen feststellen kann?
Lass uns mal noch das warten, bis wir in die Spoiler gehen, bevor wir darüber reden. Aber ich glaube, wir können das gar nicht mehr lange vermeiden.
Was
nee, vielleicht gehe ich jetzt einfach.
Genau, Wahnsinn, geh doch einfach.
Ja, vielleicht schalte ich euch einfach stumm, haha.
Was war gut.
Okay, lass uns das machen. Ansim, schalt uns stumm und dann würde ich jetzt den Foxy hier einladen.
Ich habe euch stumm geschaltet, ich höre euch nicht mehr.
Okay. Ich kann den Zoom-Link auch einfach, soll ich den, den kann ich auch direkt einfach in den YouTube-Chat posten, oder? Den Zoom-Link.
Das macht könntest du rein theoretisch machen, dann lädst du alle Leute dann
dann mache ich das doch gleich mal.
Also ich mochte die Cameo von Will Riker und Deanna Troi.
Ja, das hat mich tatsächlich überrascht.
Vermutlich sollte ich nicht randomly reinreden.
Will Riker war ein Lichtblick für mich, finde ich, in der Serie. So. Ja. Einfach als Sympathieträger, weil so wenig Charaktere bei mir Sympathie ausgelöst haben oder ich irgendwen von denen überhaupt mochte oder mich es irgendwie betroffen hat, was mit denen passiert ist.
Seine Tochter war auch.
Und seine Tochter war okay.
Die war süß,
ja. Ich fand, die war ganz süß. Und ich fand auch, da war wieder sehr viel unnötige Backstory, die kein Mensch brauchte, aber...
Ich fand es schön, diese 15 Jahre aufzuholen. Also ich wollte schon wissen, was die beiden die letzten 15 Jahre oder 20 Jahre gemacht haben.
Aber warum mussten sie ein Kind haben, das nur gestorben ist, weil auch die...
Weil der Androidenbann, genau. Oh, das war
sehr... Ich meine, schön, dass bei ihnen nicht alles glücklich war, aber...
Das war schon sehr, also...
Der Zusammenhang war halt auch so fadenscheinig.
Da war ja Diana Troi in ihren Empathie-Therapiesitzungen subtiler und die war nicht immer super subtil.
Also ich haut das gerade überall raus, wo es passt.
Also die, ja, dieser ganze, ja, mir fallen immer nur Sachen ein, die ich schlecht fand. Es fällt mir echt schwer, Sachen zu sagen, die mir gut gefallen haben.
Riker, Kestra, ein paar interessante Ideen, aber...
Björn, da ist Foxy, willkommen auf der Bühne
sozusagen. Willkommen im Weltraum.
Kann man mich gut hören? Ich habe schon viel mehr Leute freigegeben, aber irgendwie... Schaffen Sie es nicht rein.
Naja.
Das war schon sehr. Also
der Zusammenhang war halt auch so.
Bei irgendjemandem läuft das Video noch.
Jörg ist im Chat.
Genau, wenn ihr gleichzeitig das Video auf YouTube guckt, müsst ihr es bitte muten, wenn ihr reinkommt.
Hab ich schon.
Okay. Was passiert dabei, Anselm?
Oh, ja, also kann ich was auf was aus dem Chat Bezug nehmen? Oder?
Für mich gruselig. Ja, bitte, Julia.
Jörg, mit dem ich das auch kurz mal angesprochen hatte, hat gesagt, dass er es als einen schönen Aspekt findet, dass Picard eben als alter Mann daherkommt und nicht als großer Held, der von allen super betrachtet wird und dass er es cool findet, dass er halt von der Admiralin einfach rausgeworfen wurde und so, dass er halt nervig ist und wie soll man ihn noch ernst nehmen und so. Ich finde die Idee auch nicht schlecht, muss ich zugeben. Es gab viele gute Ideen, die mir gefallen haben. Ich fand die Idee nicht schlecht, grundsätzlich jemanden in so eine Situation zu tun, aber ich finde nicht, dass sie es gut ausgeführt haben. Irgendwie.
Das ist halt das Skywalker-Problem, nenne ich es mal. Ne? Oh, was machen wir mit diesem Charakter? Der ist ja viel zu mächtig, um den Plot einzubauen. Deswegen müssen wir ihm irgendwas geben oder irgendwie erklären, warum die Leute ihn nicht mehr ernst nehmen. Und es ist
aber dann, ja. Also dann hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr konkreten Plot irgendwie gewünscht. Also zum Beispiel fand ich den Ansatz nicht schlecht, dass es eine Verschwörungstheorie gab über diese ganze Mars-Geschichte und die diese Raffi offensichtlich der Verschwörungstheorie anhing, aber da hat man viel zu wenig drüber erfahren. Und das fände ich eigentlich interessanter gefunden, zu wissen, warum die so durchgedreht ist und dann so Drug-Mama wurde. Oh. Weil ihr halt niemand geglaubt hat und es wäre halt, das hätte man zum Beispiel noch ein bisschen.
Anno, Command Game Mode. Irgendwie ist das.
Big Roman.
Big Roman. Was ist mit Command
Game Mode?
Jetzt geht.
Irgendjemand hat immer noch den Ton an.
Hier ist das Hawking als Hintergrund.
Ja, sehr schön.
Sehr cool. Anselm da.
Flo, wir haben deinen Charakter heute benutzt.
Mit Skywalker-Problem meint Nico auch, dass keiner Film und Serie mit dem Charakter mag, die in den letzten 15 Jahren produziert wurden. Das meinte ich nicht. Das ist natürlich jetzt deine persönliche Meinung, Jörg. Nein, ich meinte, wie gehe ich mit einem Charakter um, der eigentlich keine Herausforderungen mehr haben sollte in seinem jeweiligen Feld?
Sei das ich schmeiß jetzt Anselm gleich raus.
Oh je.
Naja,
warum ist gerade bei Tim und Anselm das gleiche Bild?
Das ignoriert die beiden einfach. mein Hauptproblem mit der Serie war am Ende... Und jetzt sind wir wirklich im Spoiler-Bereich und ich will das nur schnell abhaken, bevor wir dann an Foxy übergeben, der ja auch eine sehr, sehr differenzierte Meinung, glaube ich, hat, dass viel von dem, was aufgebaut wurde in dieser Serie, und damit meine ich B-Plots, Nebenplots, Schauplätze wie der Borg-Kubus, das ganze Borg-Problem, das ganze Romulaner-Problem, fast alle Character-Arcs am Ende nicht relevant waren für den eigentlichen Plot, den man in anderthalb Stunden hätte erzählen können, wenn man sich auf die Aussage Androiden sind doch nicht so doof beschränkt hätte.
Stimmt.
Anselm, wir spoilern dich gleich.
Also vieles wurde etabliert, was einfach überhaupt nirgendwo hingeführt hat. Und am Ende ging es darum, dass es dann eben doch dieser relativ billige Mass Effect Rip-Off war. Ich hoffe, Anselm hört nicht mehr zu.
eine Frau durch ein Dämonenportal den Cyber Cthulhu beschwören ja. möchte.
Was sollte das eigentlich? Was sollte das?
Moment.
War plötzlich ein Avengers oder was?
Ja. Es war ein blauer Energiestrahl, ja. der in den Himmel geschossen wurde.
Nein, sagte, das kam da wirklich raus. So eine komische Schlange raus, mit einer Roboterschlange.
Und dann kommt
so weit weg
von Tony Stark und fliegt da rein.
Was soll das denn? Da kommen zwei Roboter-Tentakel aus der Matrix durch das Loch. Nein, was für ein Problem. So dermaßen Comic.
Die komische Traumsequenz.
Ja, das war sehr
gut. Das macht Anzelter. Das hat sich auf der Interface verlaufen.
Langsam durch ein Korridor der
Ich weiß nicht, was da passiert, aber es ist leicht ablenkend.
Großartig. Ja, so viel von mir. Das war mein. Das
ja, ich glaube, ich hab mir das schon gedacht, aber wir haben es wirklich ja mit Nico bisher noch nicht durchgekaut, aber wir haben uns schon gedacht, dass wir wahrscheinlich ähnlicher Meinung sind. Also kann ich so 100% bestätigen, ja.
Ich hatte ja unglaublich große Hoffnung am Anfang. Gerade dieses, jetzt kommt wieder Patrick Stewart, jetzt ist es wieder Picard, so wie er diplomatisch und mit Moral und Zeug. Und dann kommen diese komischen Charaktere hinzu, die überhaupt so null Star Trek sind. Das ist wirklich so, wo ist meine Sternenflotte?
Ja, das wollte ich mir Star Trek.
Dieses
ja.
Aha.
Ja, bis zur letzten Folge war alles okay. Aber die letzte Folge hat alles kaputt gemacht.
Danach
war einfach vorbei. Also,
was?
Wenn man bis dahin noch irgendwelche Hoffnungen hatte, dann waren sie in den letzten 20 Minuten endgültig kaputt.
Tatsächlich geht es mir genau andersrum.
Okay, dann
wie das Foxy. Also natürlich war in der letzten Folge war aus meiner Sicht unglaublich viel Humbug.
Ja? So kann man es auch sagen, ja.
Aber ich finde, interessanterweise war die letzte Folge in der Essenz, was sie getan hat, Star Trek sehr treu. Mhm. Nämlich, dass sie eine Situation präsentiert hat, wo ein Volk, egal jetzt welches das ist, die Möglichkeit hat, sich zwischen dem egoistischen, aber für sie eigentlich, sagen wir mal, greifbareren Plan zu entscheiden oder in eine Institution zu vertrauen oder anderen Leuten zu vertrauen und da Vernunft anzunehmen. Und dass dann tatsächlich Picard und andere dafür gesorgt haben, unter anderem Riker, mit einer relativ typischen Föderationshandlung, nämlich, ja, wir haben eigentlich Angst vor denen gehabt, ja, die haben schlimme Dinge getan oder zumindest Leute, die mit denen verwandt sind, haben schlimme Dinge getan, aber wir haben Prinzipien und für die stehen wir ein, tatsächlich dazu geführt haben, dass in dem Moment die moralische, zumindest aus der Serie, moralische Handlung passiert ist. Das, finde ich, hat von dem, was es tut, tatsächlich aus meiner Sicht Star Trek gut getroffen, auch wenn die sachlich-inhaltlichen Punkte vergleichsweise
die Auflösung des Konflikts war gut, der Konflikt war dämlich.
Ja, das ist gut zusammengefasst, glaube ich. Ich meine, Riker auf der Brücke war natürlich das Highlight der ganzen Serie, oder?
Ja, unter anderem, ja.
Aber hat die Folge gerettet.
Ich habe es nicht so betrachtet. Also, wie du es gerade beschreibst, theoretisch hast du recht, aber irgendwie kam das bei mir überhaupt nicht so an, während wir das geguckt haben. Also,
weil du abgelenkt warst von dem ganzen bunten Blitzen und Lichtern und Explosionen.
Nee,
und
ich fand halt zu viele Plotholes oder so, keine Ahnung. Also, dieses moralische Schwere des Konflikts, es kam bei mir halt nicht an.
Du hast gewartet darauf, dass Dinge, die ein Setup bekommen haben, auch ein Payoff kriegen.
Ja, und da bist du leider in der falschen Serie.
Also, ich wollte nicht dazwischen reden, ich wollte nur sagen, das ist eigentlich ein guter Anstoß, aber ja, habe ich so nicht.
Also, das sehe ich aber wiederum ähnlich. Das Problem ist, dass dieser Arc eigentlich erst in den letzten zwei Folgen anfängt.
Ja, ja.
Ne? Und dass man sich in dem Moment, muss man sich eigentlich von einem 8 Folgen lang laufenden Arc, der überhaupt gar keinen Payoff hat, weil ich meine, was ist denn mit Ruffy? Ja, super, sie ist total krasse Alkoholikerin und irgendwie ist ganz alles kaputt und damit wird sonst nichts gemacht, die ist halt nur kaputt.
Das ist ihr Charakter.
Was ist denn mit dem Captain, dessen Namen ich immer vergesse?
Rios.
Ja, tatsächlich kriegt der so eine Art Auflösung, aber eigentlich ist seine tragische Backstory nur wichtig, um ein Plot-Element hinzuzufügen. Mhm. Das wird auch nicht richtig aufgelöst. Was ist mit Seven of Nine? die ist.
Die flirtet auf also immer mit Drug Mama.
Härteste Character Assassination bekommen in der gesamten Serie. Wird auch nicht wirklich aufgelöst, außer dass sie mal sagt, ja, eigentlich wollte ich ja nicht mehr Leute umbringen, von denen ich denke, dass sie das Leben nicht verdient haben.
Und vor allen Dingen war das ja immer ein sehr moralischer Charakter.
Ja. Darf diese Elder Scrolls Elfe umbringen, mit der sie überhaupt gar keinen Bezug hatte.
Und auch die ganze Nummer mit, wenn ich jetzt Bock ziehe gerade, werde ich jemals wieder zurückkehren können? Und
ja, konnte. Kein Problem, ja.
Genau. Bei Seven of Nine hoffe ich mal auf Staffel 2. Und das mit der Alkoholfrage, das ist doch eigentlich diese Familiensachen.
Aber es ist ja genau andersrum. Sie hat ja mit Alkohol angefangen, weil sie so Probleme hatte, mit, dass sie ihre Karriere vor der Familie vorgezogen hat und deswegen darauf nicht klarkommt und so. Wenn man davon absieht, dass in Star Trek Alkoholismus nicht mehr existieren sollte.
Ich dachte, dass es
das macht mich eigentlich die ganzen Charaktere menschlich. Bei Star Trek, dass sie wirklich nur alkoholabhängig sind oder irgendwie anders wirklich Nachteile haben.
Ja, aber es ist ein fester Bestandteil von Star Trek und da wird Foxy mir zustimmen, dass sich halt eben Dinge verbessert haben für die Menschheit. Eben unter anderem, dass ein guter Teil an Drogenproblemen angegangen wurde und zwar auf sinnige Art und Weise und dass eben keine solche Sache mehr ist und dass es als Charakterhintergrund sehr unpassend wirkt vor dem.
Und aus der funktioniert die ganze Prämisse der Serie ja schon nicht. Ne? Wie Foxy ja auch schon nach Folge 1 gesagt hat, das ist alles nicht mehr mit Star Trek in Einklang zu bringen, wenn man sich anschaut, wie die Leute da leben, wie sie von der Gesellschaft alleine gelassen werden teilweise, wie die Föderation ihre Verbündeten oder auch Ex-Feinde alleine lässt, wie sie einzelne
Intelligenz... Das war nicht mehr die Utopie, die man so eigentlich kannte. Und ich glaube, da hat jemand, das war mein erster Eindruck, war, dass die Schreiber das Gefühl hatten, okay, das ist zu utopisch, da fallen uns dann keine Plots ein oder so. Aber es gab ja offensichtlich genug Star Trek-Plots für mehrere Serien mit langen, langen Staffeln.
Ja. Und wobei die
Utopie hat mich da nie gestört. Die fand ich eher erfrischend und gut.
Ja.
Wobei ich da eben auch sagen muss, diese Zersetzung dieser utopischen Idee beginnt ja schon nach Roddenberrys Tod in Star Trek The Next Generation. Die geht immer sehr schleichend weiter. Die läuft eigentlich schon seit Roddenberry gestorben ist, läuft die immer weiter. Ich zum Beispiel sage, ja, das ist zwar jetzt nicht das, was Star Trek so mal war, aber tatsächlich hat es mich für die Serie selbst gar nicht so hart gestört, auch wenn es der Prämisse nicht folgt.
Also ja, Deep Space Nine, das haben wir viele, gerade bei Deep Space Nine ist es, glaube ich, sehr deutlich geworden, dass da diese Utopie am wenigsten am ehesten noch wirklich erodiert wurde. Ich glaube, Voyager hat es sogar noch wieder versucht, irgendwie noch mehr aufleben zu lassen, aber mehr oder weniger Erfolg, manchmal so, manchmal so. Deep Space Nine am ehesten, und das sind auch Kritikpunkte, finde ich, aber von der Essenz her war es halt immer noch das Gleiche, ne? Wo halt Leute einen gewissen Lebensstandard haben oder gewisse Dinge einfach selbstverständlich sind. Und dass eben jemand in so einem Trailerpark lebt und da halt die ganze Zeit nur raucht und trinkt. Also wie gesagt, ich hätte es halt viel interessanter gefunden, wenn Ruffys Backstory eine Erklärung gehabt hätte von wegen, wie gesagt, Verschwörungstheorie oder sowas und dass sie dann vielleicht als Spinner dargestellt wird und nicht einfach nur boah, die trinkt, weil die hat so harte Probleme und mehr
ja, das ist, nicht erklärt. Und, das passt wirklich nicht, also auch meiner Ansicht nach nicht in die Welt von Star Trek. In das Star Trek-Universum. Es ist ja tatsächlich ja eher, dass man versucht hat, durch Diplomatie und auch halt Verhandlungen die Möglichkeit zu schaffen, die Probleme da zu beheben, die es halt im Universum gab und halt auch die es im die es auf der Welt gab. Und wenn ich dann halt so einen Charakter nehme, der dann halt als ein Drogenproblem hat, dann kann ich das nicht, dann ist es wirklich sehr, sehr schwierig, in diese Welt hier hineinzubringen.
Ja.
Das ist dann halt auch so eine 1-zu-1-Übertragung.
Zwei Sachen in Deep Space Nine ist die Utopie mit ihrer Dystopie aufeinander getroffen. Damit wurde die Utopie ziemlich niedergerichtet. Und
wie sie bedroht wird. Ne? Wir sehen ja in der Welt, wie das aufeinander trifft.
Genau, genau.
Wir sehen die Entwicklung.
Wie sie damit umgehen und wie schwierig das ist.
Ich sag nur, ich sag nur 900 oder 90 Millionen oder Milliarden Tote in diesem Krieg. Ich verwechsel da immer die Nullen, aber es war eine exorbitante Zahl. Es war eine exorbitante Zahl und das hat halt diese Föderation zu einem Punkt gebracht, wo sie ihren guten Willen, ihre guten Ansätze über den Haufen geworfen hat und wo ein Captain Sisko Massenmord begangen hat. Ganz einfach.
Aber das ist ja was mit dann, also ich will es jetzt nicht aushebeln oder so, das stimmt natürlich, aber wenn du das jetzt auf PK zum Beispiel beziehst und sagst, okay, in PK haben wir quasi eine Ausgangssituation, die uns gesagt wird, die damit losgeht, naja, wir sind cool und der Föderation geht's gut, wir helfen den Romulanern in der Flüchtlingskrise, dann passiert irgendwas Schlimmes und dann können wir das nicht mehr machen. Also wir müssen quasi 3 Schritte weiter Backstory erstmal weitergehen, bevor wir überhaupt das Setup dafür hatten. Und dann wusste ich halt an dem Punkt überhaupt nicht, was ist denn da gerade mit der Föderation?
Es ist einfach kein gutes
Wort. Ist das alles so scheiße gerade oder ist das nur Raffi, weil die halt Probleme hat?
Oder nee,
so?
Ja, bei PK musst du eigentlich nur ein bisschen Feuer schauen.
Du bist sehr laut, Steffen, übrigens.
Mhm. Ja?
Ja.
Kann ich auch nicht.
Kannst auch ein bisschen leiser.
Wie ist eigentlich mein Ton?
Gut.
Gut?
Nee, wie soll ich hier leise schalten?
Das Mikrofon ein bisschen weiter vom Mund weg würde, glaube ich, schon helfen.
Ich habe ein Headset auf.
Du kannst, wenn du deine Maus bewegst,
siehst also nicht kaputt machen, aber ja, okay.
Lass mich doch mal meinen Technikvortrag, den ich jedes Mal halte, bei Zoom halten. Wenn du deine Maus bewegst, siehst du links unten ein Symbol für ein Mikrofon, wo Stummschalten drunter steht. Mhm. Dann klickst du auf den kleinen Winkel, der nach oben zeigt, rechts daneben, gehst auf Audioeinstellungen und dann siehst du, wie weit dein Mikrofon aufgezogen ist. Du nimmst einmal den Haken darunter, Lautstärke automatisch einstellen, raus.
Ja.
Genau.
Test, Test, Test.
Und dann kannst du die Lautstärke runterziehen oder raufziehen. Oder in deinem Fall runterziehen vom Mikrofon.
Test, Test, Test.
Ist besser.
Besser, gut. Okay.
Ich habe es jetzt auch, das war jetzt, weil ich den Screen ja grabbe, weil Zoom sich nicht mehr so leicht direkt aus dem Fenster grabben lässt, haben es auch alle gesehen, wie es geht. Jetzt hat keiner mehr eine Ausrede.
Juhu. Wo
hast du uns denn gesagt?
Wo waren wir gerade?
Also ich würde das gerne mal kurz so ein bisschen darauf zurückführen, was denn eigentlich die Grundprinzipien von Star Trek mal waren. Und da gab es halt einige solche Sachen wie die Idee des IDIC, also des Infinite Diversity in Infinite Combinations, also das multikulturalistische, pluralistische Ideal von Star Trek, was man, finde ich, in dieser Serie zumindest ansatzweise ist natürlich extrem bedroht. In dem Moment passiert extrem, also die Föderation ist genau extrem dagegen, aber die Serie predigt aus meiner Sicht das multikulturalistische Bild. Mhm. Das zweite ist, sei so gut, wie du sein kannst. Be as good as you can be. Und das ist eine Sache, die diese Serie ziemlich stark in den Staub tritt, vor allen Dingen mit solchen Character Assassinations wie von Seven of Nine. Aber nicht so stark in den Staub tritt mit Charakteren wie Picard. Er versucht, der Beste zu sein, der er sein kann. Es gelingt ihm nicht immer, aber er versucht es mindestens. Und das Dritte ist die Besprechung von heute aktuellen politischen, gesellschaftlichen Problemen in einer Science-Fiction-Form. Weil Roddenberry hat damals ganz einfach, er wollte diese Sachen ansprechen, aber er konnte keine Serie machen, die direkt angesprochen hat, weil das hätten sie ihm nicht zugelassen. Deswegen hat er gesagt, versetzen wir das Ganze in den Weltraum und besprechen das da und machen da eine coole Action-Weltraum-Serie, die so nach anderen coolen Science-Fiction-Serien aussieht, aber sprechen da die Probleme an. Das hat die Serie aus meiner Sicht auch getan. Hm. Und deswegen finde ich schon, dass die Serie, auch wenn unglaublich viele andere Dinge schiefgelaufen sind, und ich sage ja, die Serie war für mich Höhen und Tiefen. Ich kann sie nicht wirklich gut finden, ich kann sie aber auch nicht wirklich komplett finden. Das ist eine Sache. Die Serie hat schon viele Prinzipien von Star Trek erfüllt.
Übrigens lustigerweise, schönen guten Abend, übrigens genau das mit einer der größten Stärken der Serie für mich und widerspreche da mal eben, glaube ich, allen, die bisher was gesagt haben, was für mich diese Serie extrem auszeichnet. Ich meine, wenn wir uns einmal das Universum anschauen, was in Star Trek im Prime-Universum in den Jahrzehnten davor passiert ist, die hatten die Borg, die hatten die Romulaner, die hatten das Dominion. Es gab den Konflikt in Star Trek, der Widerstand, der Aufstand, wie auch immer, wo die Föderation bereits gezeigt hat, dass sie massiv geschwächt ist, auch moralisch durch das, was sie durchgemacht hat in den letzten Jahrzehnten.
Ja, das sind ja immer nur Admiräle.
Und ja, aber das ist auch der Punkt, wo man irgendwann mal fragen muss, was macht sowas mit einer Gesellschaft, auch die beste, die offenste, demokratischste Gesellschaft, wie anfällig ist so eine Utopie, wenn einfach mal ein paar Jahrzehnte, auf gut Deutsch gesagt, der Shitstorm durchs Universum durchgeht.
Ich finde,
wie wehrhaft müssen wir auch als Gesellschaft und als Demokratie sein, um so etwas zu verhindern? Das ist der eine Punkt, den ich eigentlich als Aussage ganz schön finde. Das andere für mich ist, Star Trek hat eigentlich immer schon gezeigt, ja, be the best you can, aber dass es eben auch völlig okay ist, dass niemand perfekt ist und dass man mit seinen Schwächen auch irgendwie umgehen und daran wachsen muss. Das ist jetzt zum Teil sehr auf den letzten Drücker in der ersten Staffel passiert und auch zum Teil sehr mit dem Holzhammer. Aber insgesamt finde ich, dass die es durchaus geschafft haben. Wir haben hier eine Crew von lauter Leuten, die effektiv durch ihre Vergangenheit ziemlich kaputt sind und die es trotzdem schaffen, dieses schöne klassische wir als Team sind mehr als die Summe unserer Einzelteile, die es trotzdem schaffen, irgendwie eine funktionale Crew zu bilden und eine, gut, echt schlechte, aber riesige Bedrohung aus dem Universum wiederzubringen.
Ja.
Das waren für mich persönlich eigentlich gerade die Highlights, wo mir das Herz aufgegangen ist.
Okay. Darf ich zu den beiden Punkten
was sagen? Star Trek Cthulhu war dann schon eher schwieriger.
Ja. Darf ich zu den beiden Punkten was sagen, warum sie für mich nicht funktionieren, auch wenn ich sehr gut verstehen kann, warum du sie gut findest? Du hast völlig recht, das ist toll, so eine Gruppe von Außenseitern zu sehen, die irgendwie sich zusammenraufen, aber für mich haben sie am Ende nichts gerissen, weil sie einfach ihre Plots nirgendwo hingeführt haben. Nicht mal hier Romulan Loverboy, wo ja jedem klar war, dass er am Ende nochmal die Seiten wechseln würde, hat es einen Unterschied gemacht, dass er das getan hat? Nee, hat es nicht, er war halt da. Aber mein Hauptproblem ist da eher die ganze Grundprämisse der Serie. Also wenn wir einfach logisch weiterdenken würden, okay, die Utopie in Star Trek ist bedroht, seit die Serie läuft. Wir denken das weiter und wir lassen sie einstürzen und es wird eben diese Dystopie, die wir da angedeutet bekommen am Anfang der Serie. Und damit arbeiten wir dann. Darauf bauen wir den Plot auf. Dann wäre das für mich auch okay. Aber die Dystopie ist nur da, oder diese schlechtere Zukunftsversion von Star Trek ist nur da, um Picard Hindernisse in den Weg zu legen, um den Plot zu konstruieren, um Dinge wir helfen den Romulanern nicht zu etablieren. Und all das wird im Verlauf der Serie komplett fallen gelassen, bis es am Ende auch gerade wieder egal ist. Am Ende sind wir ja wieder bei einem Star Trek-Feeling, das wir bei TNG hatten, wo die Föderation halt doch hilft.
Also,
wo sie sagen, okay, wir beschützen Picard zwar mit dem F-Wort, aber trotzdem kommen wir am Ende und helfen ihm. Und wir nehmen die synthetischen Wesen jetzt trotzdem in unserer Mitte auf, obwohl wir sie letzte Woche noch alle verdammt haben. Einfach nur, weil es den Plot nicht mehr braucht. Es braucht dieses Setting nicht mehr für den Plot. Also ist das irrelevant geworden.
Ich habe genau das gleiche gerade gedacht, dass ich die Ideen, die ihr sagt über diese Zukunft, finde ich total klasse. Also ich finde die Vorstellung, dass sowas Tolles wie die Föderation herausgefordert wird von der Dominion oder von der Zukunft mit Androiden oder von den Romulanern, finde ich super. Und ich finde es auch total klasse, dass man sieht, wenn das schlechte Dinge mit den Menschen macht. Und ich finde, das sieht man in Deep Space Nine zum Beispiel schon relativ oft. Und das ist immer toll. Aber für mich funktioniert das tatsächlich leider auch nur, wenn der Setup auch irgendwie da war. Und ich finde es komisch, wenn mir quasi sowas einfach als Setting hingestellt wird, ohne Erklärung. Also ich kann mir das dann versuchen, selber zu denken. Aber ich möchte das gerne wissen, dass das von der Serie so beabsichtigt war und ich möchte auch gerne sehen und von der Serie gezeigt bekommen, von der Story gezeigt bekommen, warum das so ist oder dass das jemand anspricht. Sonst ist es nämlich wirklich nur ein Backdrop. Also ich finde, daran liegt es. Wenn das nicht angesprochen wird, nicht etabliert wird und man sich das halt denken muss als Fan, was ja auch vielen Leuten, die vielleicht Star Trek nicht so gut kennen, ja dann nicht so geht, sondern die einfach denken, okay, das ist halt so eine abgefuckte Zukunft, ja, irgendwie sowas, wie man es halt sich vorstellt. Und das verstehe ich total, dass man sich das gerne so, dass man sagt, boah, ja, das gibt total Sinn, aber ich finde, das kam nicht aus der Serie Picard jetzt.
Da
hatte die Serie ein bisschen auch das Problem, fand ich, zigtausend Plothooks, die hatten genug Plothooks, sechs Saisons voll zu machen.
Ja. Absolut.
Die mussten das alles in eine Saison reinpacken. Man hätte, wenn man einzelne Plotux weiter aus, wenn man zwar weiter wenn man die Plotux weiter ausgearbeitet hätte, wäre das auch wesentlich schöner geworden, schätze ich.
Ich weiß nicht, ob ihr alle das Buch gelesen habt, weil ich könnte mir vorstellen, dass mir das zum Beispiel sehr geholfen hat.
Denn die wollte Hälfte ich gerade.
Die Hälfte der ersten Staffel ist in ein Buch ausgelagert.
Das wollte ich gerade ansprechen. Man hat hier.
Okay, vollkommener Bullshit.
Ja, sorry,
was kurz. Für ein Scheiß. Jetzt mal ehrlich, wenn ich ein Buch lesen muss, damit die Serie für mich Sinn ergibt. Ich finde es wichtig, etwas zu. Okay, ich finde es wichtig, wenn man etwas bespricht, das ein Buch als Vorlage hat, das Buch zu kennen. Aber wenn ich eine Serie schaue, dann möchte ich sie verstehen können, ohne das Ganze zu
sehen. Das Medium muss für sich stehen.
Ja.
Da würde ich vollkommen zustimmen. Das ist auch das, wo ich sagen muss, ich habe das Buch einfach gelesen, weil ich unglaublich gerne Star Trek lese und es ist ein fantastisches Buch. Okay. Aber zur Voraussetzung zu machen, damit man eben nicht dieses Gefühl hat, wie ihr es habt, das Buch gelesen zu haben, war wahrscheinlich die dämlichste Idee, seitdem man sich überlegt hat, in Discovery die Klingonen nuscheln zu lassen.
Ja!
Das ist wahrscheinlich gedacht, also, dass darauf funktioniert es ja auch.
Ich denke, dass bei Star Trek alles nur das Kanon ist, was on screen passiert. Das heißt, das Buch ist schon mal laut Definition nicht Kanon. Also warum wird es vorausgesetzt?
Das ist doch Quatsch. Weil das Buch tatsächlich das erste Kanonbuch ist.
Ja,
das Mensch, aber der Regel. Wieder mit
aber,
nee, sorry, aber
ich meine,
es wird im Chat gefragt, welches Buch genau. Ich glaube, es heißt Picard.
das Problem an solchen Hintergründen ist doch, dass man, wenn man Hintergründe hat, die irgendwie da sind, dann sollten sie zwei Sachen erfüllen. Erstens, sie sollten sich organisch aus dem, was vorher passiert ist, ergeben. Und zweitens, sie sollten in irgendeiner Art und Weise für die Story auch wichtig sein. Wenn man, wie Nico gesagt hat, das eine ist, wir haben nicht gesehen, wie es sich ergibt. Und das andere ist, am Ende wurde es halt einfach fallen gelassen. Und ich sehe da so ein bisschen das große Problem an der Serie, dass die das oft gemacht haben. Welche Bedeutung hatte der Alkoholismus von Ruffy am Ende? Keine. Und da sind so unglaublich viele Dinge drin vorgekommen, die völlig pointless waren. Ja. Aber zum Beispiel auch Fanservice. Ich sage immer wieder die Szenen mit Seven of Nine, wo sie sich an den Borg-Kubus anschließt. Sie schließt sich an, dann kommt We are Borg und dann werden die Borgs das Klo runtergespült. Naja, gut, in den Weltraum rausgespült, aber ist es Fanservice und am Ende entirely pointless.
Ja.
Und das passiert auch gar nicht töten immer dürfen, wieder. Ne? Das gibt's als Hörbuch.
Was? Oh Mann, wer hat's angesprochen?
Also ich habe mich übrigens sehr gefreut über deinen harten Kommentar zur Character Assassination von Seven of Nine, weil das hat mich auch aufgeregt, weil ich meine, ich find es schön, wenn ich dann ständig überall lese, so, ah ja, es sind ja auch 30 Jahre vergangen, da verändern sich Leute ja, aber...
Man muss ja auch bedenken, Seven ist eine Person, die keine Sozialisierung erfahren hat.
Das ist aber nicht ganz korrekt.
Sie hat so eine Sozialisierung erfahren, aber sie hat niemals die Sozialisierung erfahren oder diese Erfahrung machen können, wie andere Kinder ihrer Spezies, weil sie ja relativ früh ja auch assimiliert worden ist.
Hast du Voyager gesehen?
Ja, aber in Voyager...
Sie hat in Voyager schon jede Menge Sozialisierung mitgemacht. Das wenn man sieht, wie sie reinkam und wie sie am Ende drauf war.
Klar hat sie die mitgemacht, aber das ist eine andere Sozialisierung, als ein 6- bis 18-Jähriger mitmacht.
Warum wird sie denn von einer Person, die kühl und rational und unemotional an Situationen rangeht und einen inneren Wunsch hat, bestimmte Dinge zu erleben in ihrem Leben, aber vor allem nützlich sein will, bla 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 bla, wie wird die dann von einem auf den anderen Moment zu einer zwei Pistolen tragenden Ganzlinger-Vigilante, weil man halt einen Ganzlinger-Vigilante in der Story haben wollte?
Nein, nicht von einem auf den anderen Moment.
Oh, okay, aber...
Es ist was passiert, was zum Teil halt nicht erzählt wird. Ich gebe zu, das fehlt.
Ja, toll.
Es fehlt.
Es ist halt wieder so, hey, wir quetschen da einen Backstory-Schnipsel rein, wo ein wichtiger Charakter einfach mal brutalste Weise umgebracht wird, ja, damit wir eine möglichst kurze Szene haben, mit der man einen gesamten Charakterwechsel schnell mal erklären kann. Oh, die hat gesehen, wie jemand Wichtiges umgebracht wird und deswegen ist sie jetzt anders. Finde ich
es halt wird konstruiert. Lazy. Es wirkt unglaublich konstruiert. Wir müssen den Charakteren eine böse Backstory geben, damit es böse ist.
Das Mediumübergreifende finden wir doch aber bei so vielen Serien zurzeit. Mass Effect macht's gut. Da ist das relativ unwichtig, was man in anderen Medien findet, aber ist doch nicht.
Bei Mass Effect hat es mich auch schon genervt, dass da im dritten Spiel auf einmal Figuren auftauchen, die du nur kennst, wenn du den Roman gelesen hast, wo es sehr viel naheliegendere gegeben hätte, denen man die gleiche Rolle hätte geben können. Ich bin absolut für transmediales Erzählen, aber man muss trotzdem dann immer im Auge behalten, dass die einzigen Medien auch alleinstehend funktionieren müssen. Deswegen ist es schwierig. Wenn es einfach wäre, würde es jeder machen und dann auch noch gut. Aber so machen es wenige und meistens schlecht. Es ist nicht einfach.
Wenn du hast Computerspiel, Rollenspiel, Roman, das finde ich besser, als wenn du sagst, Amazon Streaming-Serie, die sich wirklich nur an Mainstream-Publikum richtet. Von denen würde ich nicht erwarten, dass sie auch einen Roman oder einen Comic oder ein Computerspiel sich reinziehen.
Jungs und Mädels, ich klinke mich jetzt mal aus. Ich muss morgen wieder arbeiten. Es ist spät. Ja, okay. Ich bin müde. Aber man möchte quatschen. Ich bin länger geblieben, als ich wollte. Bis ich
finde. Gute Nacht euch.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Für mich wirkt das alles vor allen Dingen extrem gewollt und konstruiert. Das heißt, wir haben also Seven of Nine, finde ich, ist da das beste Beispiel. Seven of Nine in Voyager hat folgenden Arc: sei die Beste, die du sein kannst. Und die komplette Weiterentwicklung mit dem Austausch mit dem Doktor, mit dem Austausch mit Janeway, mit dem Austausch mit der Borg Queen führt alles dazu, dass sie weiterhin sich weiterentwickelt und versucht, die beste Person zu sein, die sie ist. In der Szene in der Bar, wo sie sich wieder zurückteleportiert und also zurückbeamt und alle umbringt und dann meint, oh ja, Picard hat noch Hoffnung. Hoffnung hat überhaupt gar keinen Platz mehr in dieser Welt. Das ist totaler Quatsch, alles, was Picard macht. Habe ich gedacht so, okay.
Warum?
Warum? Warum müssen wir einen Charakter nehmen, dessen Story-Arc genau in die andere Richtung zeigt und umdrehen? Warum müssen wir das aushalten, dass jemand, und jetzt sag ich es jetzt mal so ein bisschen dreist, dass jemand das Source Material nimmt und einen großen, braunen, stinkenden Haufen darauf setzt?
Derjenige, der die Macht an dieser Stelle hatte, das Source Material nicht verstanden hat.
Data und Picard waren niemals besonders gut befreundet. Geordi und Data waren besonders gut befreundet. Picard hatte tatsächlich in der Serie vergleichsweise wenig mit Data zu tun.
Ja, das kommt bei den Kinofilmen. Ne?
Dass man das eher an das Kinopublikum richtet, die halt die vier Filme gesehen haben. Und die sind ja immer Picard und Data, weil das die spannenden Charaktere sind.
Ja, aber sie haben halt die beiden Charaktere genommen, die dem Mainstream am meisten im Gedächtnis geblieben sind.
Ja.
Sie haben die oberflächliche Geschichte genommen, so dass das, was einem halt einfällt. Oh, TNG, ja, Picard und Data. Ja, okay, Picard und Data. Aber dann haben sie zum Beispiel, da habe ich gefeiert, als sie dann anfingen, wow, Bruce Maddox. Bruce Maddox ist einer der wichtigsten Personen für mich in TNG überhaupt. Auch wenn er nur in einer Folge vorkommt, ist diese Folge nun mal eine der besten Star Trek-Folgen, die existieren. Nämlich Measure of a Man, wo es darum geht, ob Data Besitz ist oder ein lebendes Wesen. Dieses Courtroom-Drama-Ding. Mhm. Diese Folge benutze ich heute im Informatikunterricht, wenn ich darüber spreche in der 13. Klasse, wie das ist mit KIs, ob wir uns vielleicht irgendwann mal damit beschäftigen müssen, dass künstliche Intelligenzen Rechte haben und so. Da zeige ich diese Folge heute im Unterricht. So für so wertvoll halte ich die. Und dann finden sie den. Dann gibt er denen eine Information und dann wird er getötet. Einfach so, der ist nichts anderes als ein kleiner Plot-Hint. Da wird nichts darauf eingegangen eigentlich, dass er ein besonderes Verhältnis hat über die Ambivalenz zwischen ihm und KI und so weiter und so fort. Nein, der gibt wie bei einer Schnitzeljagd. Hier hast du einen Zettel, da steht dein nächstes Ziel drauf. Oh cool, jetzt kann ich ja sterben.
Ja, und das, vor allen das
war. Auch bloß dieses, dass dann auch die, wie heißt die Wissenschaftlerin, oh, vergessen, die auch nur da ist, um ihn dann zu töten, die hat ja keine andere Funktion in meinem Auge. Wird eingeführt, wird mitgeschleift, bringt ihn um.
Agnes Jurati.
Genau.
Am Ende ist sie die mit Picard den Tag rettet, aber ich weiß auch nicht, ob ich das.
Ja, das war noch so mal hinten raus wieder gerettet, aber
ja.
Das erste Stück ist so dieses, ja, die müssen wir jetzt mitnehmen, weil sie muss dann da hinten in Folge X Maddox töten.
Aber ich finde, dieses ganze Ding, was wir hier besprechen, dieses, lass uns mal gucken, warum keine Utopie mehr? Finde ich, ist eine relativ interessante Geschichte, die ja schon mit den Star Trek, mit den Neuauflagen von Abrams angefangen hat, also mit dem Kelvin-Universe, mit ja. Discovery weitergegangen ist und jetzt mit Picard auch weitergeht. Und ich glaube tatsächlich, wir hatten Star Trek, hatten wir in den 60ern, wo es Richtung 68er ging, dass wir da also tatsächlich eine relativ starke, positive Kultur hatten. Wir hatten das dann später in den 80ern, 90ern, wo tatsächlich auch unsere Welt, sagen wir mal, teilweise relativ positiv eingestellt war, unsere Gesellschaft relativ positiv eingestellt war. Und wir haben in unserer heutigen Gesellschaft wird der Begriff Utopie als solches mittlerweile als ausreichende Begründung genommen, um eine Idee nicht gut zu finden. Man hat eine Idee, es wird gesagt, das ist Utopie und damit ist die Idee vom Tisch. Einfach nur, weil sie Utopie ist. Und das merkt man aus meiner Sicht in Politik, in Gesellschaft, in ganz vielen Dingen, dass diese, nicht nur die Hoffnung, sondern auch der Wunsch nach Hoffnung uns verloren geht. Der Wunsch nach positiver Hoffnung geht uns verloren. Und das wundert mich dann auch nicht, dass in 2020 nach der WHO Depression zweithäufigste Todesursache wird.
Was glaubst du, woran das liegt? Liegt es daran, dass das Drama immer spannender ist, dass die Leute sich nach Action sehen in ihrem Alltag und deswegen lieber Konflikte im Fernsehen sehen wollen? Oder?
Nein.
Woher kommt das?
Nein. Also ich glaube, es liegt an drei Dingen. Ich meine, ein guter Freund von mir ist Psychotherapeut und ich zitiere ihn immer wieder gerne. Er sagt, der Mensch wird heutzutage nicht mehr artgerecht gehalten. Das, was dabei rauskommt, sitzt jeden Tag vor mir. Ich glaube, dass wir jetzt komme ich ein bisschen ins Politische, ich hoffe, das ist nicht schlimm.
War klar.
Wir sind als Gesellschaft, haben wir uns in den letzten 10, 15 Jahren wurden wir tatsächlich relativ stark entsolidarisiert. Mhm. Ich frage meine Oma, die lebt noch, die ist jetzt 96, die frage ich, wie war das denn nach dem Krieg? Ja, da waren alle arm. Ja, aber wie ist das denn, wenn du Hilfe gebraucht hast? Hat dir dann jemand geholfen? Ja, mir hat immer jemand geholfen. Wir waren alle arm. Wir haben uns alle miteinander verbündet gefühlt, weil es uns allen nicht gut ging. Und heute, wo es diese riesen Unterschiede zwischen Leuten, denen es extrem gut geht, denen es extrem schlecht geht, die Leute, denen es schlechter geht, die glauben auch nicht mehr daran, dass es sich ändert. Mhm. Die Leute sehen Utopien und können sich in die sehen Utopien und sagen dann erstmal, in die Charaktere können wir uns nicht reinversetzen, weil sie unglaubwürdig sind.
Okay.
In die Welt können wir uns nicht reinversetzen, weil sie unglaubwürdig ist. Wenn wir also eine Welt präsentieren, die so böse ist, wie die jetzige, können sie sich einfach besser da hineinversetzen. Und deswegen finden viele Leute, also deswegen kommt das besser an. Und natürlich haben sie sich auch Game of Thrones als Vorbild genommen.
Ja, haben wir deswegen auch einen Superman, der Leuten das Genick bricht, anstatt einen, der kleine Katzen vom Baum rettet, wie wir in den 80ern hatten?
Ich glaube schon. Also ist meine These. Ist wirklich nur meine These.
Foxy, ich glaube, du hast noch einen Punkt hast du noch ausgelassen, der da noch dazu trägt. Du hast jetzt das untere Ende des Spektrums, den Leuten, denen es schlecht geht, die sagen, wir können uns da nicht reinversetzen. Es kommt aber noch die andere Seite dazu. Es geht einem unheimlich wichtigen Teil der Gesellschaft geht es auch bis zum gewissen Grade gut. Nicht weltweit, leider. Und es ist die industrialisierte Welt, es ist speziell die USA, es ist speziell Europa, wo wir eigentlich sagen können, wir leben im Wohlstand, wir haben genug zu essen, gerade jetzt auch in der momentanen Situation. An sich ja, wir sind aufgeschmissen bis zum gewissen Grad, aber wir haben keine Existenzangst als solches. Und diese Existenzangst, die hatten die Leute, wie du schon gesagt hast, nach dem Krieg. Und die hat zur Solidarisierung geführt. Und die Leute, die diese Ängste nicht haben müssen, sind mehr auf die Sicherung dessen, was sie haben, bedacht, ja, als auf eben Sicherung des Gesamten, also auch auf der Solidarisierung.
Aber wir haben eine Gesellschaft, wo die Leute extrem egoistisch handeln und oft daran zerbrechen. Und wie gesagt, ich möchte jetzt gar nicht auseinanderhalten, welche Faktoren alle für unsere gesellschaftlichen Probleme verantwortlich sind. Da könnten wir noch, ich glaube, in 20 Jahren drüber reden oder könnten wir noch 5 Stunden drüber sprechen. Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft momentan die Ideen, wo wollen wir eigentlich hin, fehlen oder nicht ausgesprochen werden. Mhm. Und das ist so ein bisschen auch der Unterschied. Ich sage immer wieder gerne Deep Space Nine. Deep Space Nine ist für mich eine der besten Serien, die jemals das Fernsehen hervorgebracht haben. Auch wenn das Star Trek Ideal da teilweise schon ein bisschen aufgelöst worden ist. Deep Space Nine hat trotzdem, also die eine Folge, ich kann mir immer nicht Folgennamen merken, wo es um Bluttests ging, ob jemand ein Changeling ist oder nicht. Spitzenfolge, wo es dann darum ging, wir können eigentlich unsere Freiheit nicht für Sicherheit so krass opfern. Tolle Sache. Ganz wunderbare Sache. Es hat sich aber auch da A, organisch aus der Story ergeben und B, kam am Ende immer noch der Gedanke, ist das denn überhaupt das, wo wir hinwollen? Und ich vergleiche die Picard-Dark Backstories von den Charakteren jetzt mal mit einem ganz anderen Film. Spider-Man 3 mit der Tobey Maguire Spider-Man 3.
Jetzt bist du sehr links abgebogen, okay. Ich bin gespannt.
Da nimmt sich der nette Harry Osborn irgendwann das Zeug vom Green Goblin, sieht am Ende dann noch ein, dass Spider-Man doch nicht so ein Idiot ist, hilft dem dann und muss dann am Ende trotzdem sterben. Das ist komplett super konstruiert, damit noch irgendwas Trauriges in diesem Film vorkommt. Konstruktion von wir müssen die Charaktere kaputt machen, damit sie kaputt sind. Obwohl es dann für den Rest der Serie kaum noch eine Rolle spielt. Finde ich, ist das Phänomen, was mir tatsächlich an Picard am allerwenigsten gefällt. Die Charaktere müssen kaputt sein. Wir müssen sie unbedingt kaputt machen, damit wir Game of Thrones haben, wo auch alle Charaktere kaputt sind. Oder damit wir irgendwie Charaktere haben, die Leute irgendwie menschlicher finden. Wobei ich sagen muss, in Picard sind die Leute viel menschlicher. Sie bewegen sich menschlicher, sie handeln menschlicher. Wenn man sich tatsächlich mal so eine alte Star Trek-Serie anguckt, hat man das Gefühl, die Leute haben alle einen Stock im Arsch.
Yeah.
Ja.
Das haben sie mal nicht. Aber dafür sind sie irgendwie alle kaputt.
Ja, das Problem, was ich jetzt hier halt raushöre, ich habe die selber nie gesehen, hatte ich auch schon im Chat geschrieben, ist halt dieses übliche Problem mit Zerstören von Charakteren, die es eigentlich nicht notwendig haben, zerstört zu werden. Das ist ja, das sieht man, hat man, ich will das gar nicht so stark thematisieren, das hat man aber auch in Star Wars Teil 8 gemerkt. Das hat man in, das merkt man halt immer wieder allgemein, dass es einfach Tode gibt, die gar nicht notwendig sind. Beziehungsweise, dass ich Charaktere entferne, die ihren Job erfüllt haben, obwohl es gar nicht notwendig ist, dass sie jetzt an dieser Stelle sterben. Weil es die Story nicht voranbringt, weil es den Charakter nicht voranbringt.
Nur billige Effektwäscherei, damit das Publikum weint.
Richtig.
Ja. Irgendwann hat es
danke, George A.A. Martin.
Irgendwann hat Hollywood mal gemerkt, wenn was Schreckliches oder was Überraschendes passiert, das interessiert die Leute. Also wir haben da der Hauptfigur. Wenn die sich jetzt plötzlich ganz gegen ihren Charakter verhält, das überrascht die Leute erst recht.
Wobei ich zum Beispiel George R.R. Martin da gerne mal eine Lanze brechen möchte. als der die ersten Bücher vom Game of Thrones geschrieben hat, das ist ja schon lange, lange her, da ja. war tatsächlich die Sache, eure Hauptcharaktere sind nicht sicher, eure Hauptcharaktere haben keine Plot-Armor, war damals tatsächlich eine echt gute Innovation. Heute machen die Leute es nach.
Ja. Ja, trotzdem ist er mit Schuld an diesem Phänomen, so wie J.J. Genau. Abrams.
Aber Moment. Ich möchte George R. R. Martin hier gerne mal verteidigen. Der große Unterschied, und das sage ich als jemand, der die Picard-Charaktere allesamt ins Herz geschlossen hat. Ich habe einen ganz persönlichen kleinen Crush für Rios, das ist ein großartiger Captain. Ich mag die Charaktere, nichtsdestotrotz, der große Unterschied ist, alles, was bei George R. R. Martin den Hauptcharakteren passiert, ist immer glaubwürdig für mich.
Immer konsequent.
Joffrey ist ein soziopathisches Arschloch. Das ist absolut, Spoiler übrigens für Game of Thrones, das ist absolut realistisch, dass Ned Stark geköpft wird. Da habe ich keinerlei Zweifel. Der Schock-Value ist riesig, aber es ist auch nachvollziehbar. Ich weiß, warum es passiert ist. Genauso die Rote Hochzeit, genauso Daenerys, alles soweit für mich nachvollziehbar. Außer vielleicht wie die 8. Staffel dann, aber lassen wir die 8. Staffel
aus. Wobei man ja sagen muss,
die Entwicklungen an sich sind eben glaubwürdig und kommen aus der Welt heraus. Bei Star Trek, wie gesagt, ich habe das Buch gelesen, ich kann nachvollziehen, warum Rafiki so kaputt ist, wie sie ist, aber spätestens wenn wir das Buch ausklammern, und das muss man eigentlich, wenn man eine Serie produziert, da gebe ich euch recht, sitzt da eine Frau, die Alkoholikerin ist und niemand erklärt wirklich sinnvoll, warum das so ist und warum das in ihrem Charakter wichtig ist.
Ja, das
ich habe das Buch gelesen, ich weiß es, aber das hilft dem Serienschauer nichts.
Das sollte jetzt sicher kein George-Martin-Bashing werden, aber das ist ja auf jeden Fall trotzdem so, dass die Leute die falschen Schlüsse aus seiner Popularität ziehen und sogar innerhalb dieser Serie.
Also ja, man muss allerdings auch sagen zu der 8. Staffel von Game of Thrones, dass nach meinem Kenntnisstand nach, wie das nicht mit den Büchern übereingestimmt hat.
Nee, weil die Bücher gibt es noch nicht.
Gibt es ja gar nicht, die Bücher, genau. Die wird es auch nicht geben, wenn wir mal realistisch sind, oder?
Ich glaube, George R. Martin hat keinen Bock mehr, aber den Plot aufgegeben. Muss man sagen, ja, den Plot hat aber nichtsdestotrotz George R. R. Martin wohl geschrieben. Also das Ende an sich, wie es ist, stammt aus seiner Feder. Die Umsetzung und die Knappheit ist dann natürlich wieder ein anderes Thema. Das ist auch, glaube ich, das Gleiche, was genauso, um eben zum eigentlichen Thema zurückzukommen, was Picard auch auf die Füße fällt. Man hätte sich das Buch schenken und stattdessen die Zeit und das Geld in ein paar mehr Folgen für die Staffel stecken sollen und dann ein bisschen die Story dafür im Mittelteil. Weil Mittelteil, sogar ich als Riesenfan der neuen Serie muss sagen, im Mittelteil hingen sie irgendwann ganz massiv durch. Da hätte man dafür lieber straffen sollen und dafür am Anfang ein bisschen mehr echtes Character-Building betreiben.
Also, das wollte ich aber nur mal kurz bestätigen. Für mich hat Picard vor allen Dingen emotional funktioniert.
Mich auch.
Und das, manche Leute beschweren sich über das Main-Theme. Ich finde es total toll. Es hat mich emotional unglaublich angesprochen. Als Picard zum ersten Mal auf der Brücke des neuen Schiffs stand und Engage gesagt hat, hatte ich Tränen in den Augen. Als Seven da stand und borgig wurde, habe ich gedacht, wow, cool. Dann wurden die Borg leider rausgeschmissen und dann habe ich gedacht, auch nee. Als Hugh wieder vorkam, habe ich gedacht, ja, toll. Diese emotionale Sache hat für mich echt funktioniert. Ich fand den Schauspieler vom Captain unglaublich gut, wie er da fünf Leute, unterschiedliche Leute praktisch gespielt hat, hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Und ich muss sagen, da hat die Serie für mich funktioniert. Und sie hat auch für mich funktioniert, eben in der Form, dass sie zumindest versucht hat, die Star Trek-Prinzipien einzuhalten. Sie hat es nicht immer geschafft. Sie hat es nicht immer auf die Reihe bekommen. Sie hat vor allen Dingen eine Welt gezeigt, die für mich eigentlich mit Star Trek nicht vereinbar ist. Aber sie hat das getan, was Star Trek versucht hat zu tun. Pluralität fördern und ethisch über Dinge nachdenken und teilweise bei Charakteren zu sagen, sei der Beste, der du sein möchtest. Also das hat für mich echt an der Serie wirklich gut funktioniert. Und deswegen bin ich auch am Ende der Meinung, ich mag Picard. Ich mag die Serie.
Was ich noch hinzufügen möchte, ist halt auch, man kann halt auch Charakterschwächen anders zeichnen und halt auch meiner Meinung nach viel besser zeichnen im Star Trek-Universum, wenn ich nicht mit dieser Haut drauf Alkoholismus-Methode komme, sondern irgendwie eine andere charakterliche Schwäche nehme. Dass ein Charakter zum Beispiel eventuell noch teilweise in unpassenden Momenten aufbrausend ist, zum Beispiel. Sowas, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das im Star Trek-Universum gut funktioniert, zumindest nach meinem Kenntnisstand über das Universum.
Ja, aber das sind ja nicht die Charakterschwächen, um die es da geht. Da geht es ja eben gerade nicht darum, ich bin inhärent charakterlich schwach, sondern diese Figuren sind gute Charaktere, inhärent gute Charaktere, die einfach eine echt miese Zeit durchgemacht haben und deswegen kaputt sind. Und da ist dann sowas wie, ich entwickle deswegen Drogenproblematik, werde unzuverlässig, wie auch immer, schon für mich nachvollziehbarer als jemand, der einfach, Entschuldigung, ein charakterliches Arschloch ist. Aber nichtsdestotrotz sitzen wir trotzdem davor und niemand weiß, warum zum Geier sie Alkoholikerin ist, ohne ein Buch gelesen zu haben.
Ich würde vielleicht gerne auch noch, tut mir leid, der Moderationsinstinkt, in ein paar andere Richtungen steuern, weil ich mochte die Serie im Endeffekt auch. Und mich ärgert, dass ich gleichzeitig so viele Schwächen an ihr sehe. Das ist nervig. Und eins meiner großen Probleme war in vielen Fällen die Inszenierung. Weil ich glaube, die Schauspieler und auch die Charaktere, die sie darstellen, hätten für mich auch viel mehr ausgelöst, wenn ich offensichtlich jemand neben der Kamera die ganze Zeit gesagt hätte, nein, schriller und schneller und mit mehr gestikulieren. Weil alle, vor allem, also Agnes Jurati ist ja die ganze Zeit, ne? Und nicht nur sie, sondern dann hast du Agnes. Okay, ein solcher Charakter. Ist nervig, aber geht ja noch. Aber dann kommt Ruffy an und Ruffy ist auch die ganze Zeit und macht Dinge. Und es ist so dieses so, wow, ist ja gut, ihr müsst nicht die ganze Zeit anschreien. Rein, jetzt mit Körpersprache und sonst was allem. Ich würde diese Folge auch ohne gucken. Vielleicht fahrt ihr es ein bisschen zurück von der Hektik her. Das ist eine
direkte Konsequenz aus Next Generation. Die Leute haben sich TNG angeschaut und gesagt, diese Leute sind alle so ruhig und unemotional. Und die sagen ihre Zeilen so, als würden sie ablesen. Das muss anders. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber
da bin ich raus. Das hat für mich halt funktioniert.
Okay, nee, also ich fand die Inszenierung wirklich sehr anstrengend in vielen Fällen. Vor allen Dingen, weil es so einen Bruch gab zwischen, die Story schreitet und schreitet und schreitet nicht voran, aber gleichzeitig wird jede einzelne Szene mit einer unglaublichen Wordcount pro Minute, ich weiß, es ist lächerlich, wenn ich mich drüber beschwere, aber mit einem unheimlichen Wordcount pro Minute irgendwie durchinszeniert und mit ganz viel Stil, der halt eben auch ein bisschen improvisiert wird oder sowas. Das ist ja alles okay, aber es sind dann irgendwie verschiedenste Dinge, die einfach gegeneinander arbeiten in der Art und Weise, wie es umgesetzt wird.
Weil sie wussten, dass die Story nicht voranschreitet. Deswegen haben sie versucht, ihr Tempo zu vermitteln, indem sie hektisch inszenieren. Das ist genau das Gleiche, wie wenn du ein schlechtes Set drehst, der nicht lustig ist, und dann legst du lustige Musik drunter, damit Leute verstehen, dass sie jetzt lachen müssen. Das ist genau das Konzept.
Ja. Also dieser Tusch-Effekt.
Genau.
Also, das macht für mich auch tatsächlich Picard und Rios zu den besten Charakteren, weil da, glaube ich, die Schauspieler sich einfach durchsetzen konnten und sagen konnten, nein, Picard ist kein Duracell-Häschen. Nein, Rios ist nicht der Happy- und Fuchtelmensch, sondern ist eher ein cooler Hund. Da glaube ich schon, dass da viel einfach auch die Schauspieler dann gegen irgendwen aus der Regieanweisung sich durchgesetzt haben. Aber ich habe auch die leise Hoffnung, dass irgendjemand in der Produktion, vorausgesetzt Corona zieht uns da jetzt keinen Strich durch die Rechnung, aber dass irgendjemand in der Produktion bei einer zweiten Staffel dann merkt, welche Charaktere wirklich gut ankamen und warum, und wir in der zweiten Staffel dann eine deutliche Besserung haben. Das ist auch eigentlich mein positiver Ausblick. Bisher war noch jede erste Staffel von Star Trek bestenfalls okay bis, oh Gott, fürchterlich.
Ja, aber es wäre doch schön, wenn man einmal einen guten Start hinlegt.
Aber das wäre ja auch nicht mehr Star Trek. Man stellt sich vor Star Trek mit einer guten ersten Staffel.
Also wenn man mit anderen Traditionen...
Dann würde das aber in der ersten Staffel in Ordnung. also ich, TOS ja, war es die ist dritte Staffel furchtbar.
Das ist ein langer Film gewesen, oder? Ich meine, du kannst es ja nicht mit der Serienstruktur der bisherigen Serien vergleichen. Du hast jetzt einen 10-stündigen Star Trek Film gehabt.
Das ist auch dieses, es wurde im Chat auch darüber geredet, dass man vielleicht irgendwie bei der Produktion ja auch dann überlegen musste, dass die Leute nicht wissen, ob das weitergemacht wird und abgesetzt wird und sonst irgendetwas. Aber ich finde das fast ein bisschen schade. Ich hatte es da auch gesagt, diese Serie hatte eine eingebaute Zuschauerschaft. Und selbst wenn es nicht die Trekkies sind, ja, das ist okay, das sind ja vielleicht nicht so viele, aber wir wissen, dass sie treu sind vor allen Dingen und dass sie das scheiß Merchandise kaufen und dass sie dabei bleiben und das weitertragen und großartige Multiplikatoren sind, das darf man nicht unterschätzen, wie stark einfach das Fandom ist. Patrick Stewart allein ist inzwischen ein so starker Faktor, sich was anzuziehen, einfach weil der Mann selber Kultstatus erreicht hat. Man hätte doch darauf vertrauen können, dass das funktioniert und nicht versuchen müssen, die ganze Zeit so ein bisschen so, hier, da, bleib bitte dran, mäßig das zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Dass man einfach vielleicht ein bisschen mehr Zeit sich nehmen kann, ein bisschen mehr Ressourcen.
Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube aber auch, dass da so ein bisschen die junge Generation der Macher durchkommt, die sich das noch nicht traut. Also die jetzt glaubt, erstmal einen Fuß in die Tür kriegen zu müssen.
Aber der Produzent ist und bleibt ja doch Alex Kurtzman, und das ist ja nicht das erste Star Trek, das Alex Kurtzman gemacht hat.
Das ist richtig, ja. Aber wie gesagt, er macht es ja auch nicht allein. Ja.
Aber da finde ich das mal interessant, wenn man sich heute nochmal eine Folge The Original Series anguckt und dann eine Folge Voyager ansieht. Der Unterschied ist schon von damals zu heute ähnlich groß.
Ja.
So, das ist echt krass, wie viel schneller und viel gedichter und gepackter so eine Voyager-Folge ist als eine Star Trek The Original Series-Folge. Also ich sitze da mittlerweile und gucke mir TOS an und habe Probleme, da durchzukommen, weil ich das Gefühl habe, die Einstellungen sind viel zu lang. Die Kamera hält nach jedem Gespräch viel zu lange auf dem Charakter, weil ich mit dieser sehr langsamen Erzählweise schon überhaupt nicht klarkomme. Und ich glaube aber auch, dass dieses um Aufmerksamkeit buhlen tatsächlich heute auch eine Sache ist, die viele Leute machen. Das merkt man ja auch, wenn man Musik hört. Heute beginnen viele Songs mit dem Refrain, weil wenn du reinhörst und nicht sofort etwas catchy kriegst, was deine Aufmerksamkeit hält, guckst du halt was anderes an.
Ja, das ist der MTV-Effekt.
Ja, da muss ich mich auch selber outen. Ich habe mir letztens erst wieder Deep Space Nine angeschaut, nachdem es hier die Diskussion gab mit Babylon 5 und Deep Space Nine. Und wenn wir ehrlich sind, sowohl Babylon 5 als auch Deep Space Nine, Serien, die wirklich noch nicht so alt sind, sind für mich heutzutage bei aller Begeisterung deutlich schwerer zu schauen als damals. Genau deswegen, weil sie diese Serien aus den 90er Jahren schon allein so unglaublich langsam auf mich wirken. Wenn ich dann in TOS wieder reinschaue, womit ich wohlgemerkt dank meiner Großeltern auf Star Trek sozialisiert wurde, ist das für mich heutzutage unerträglich, wie lahmarschig auf gut Deutsch gesagt diese Serie ist.
Ich habe es als Kind gar nicht
Orion.
Mit den ich kann mir das gar nicht angucken. Also die Original-Star Trek-Serie habe ich bis heute nicht komplett gesehen, weil ich es nicht ertrage.
Oh! Dann kennst du nicht Horta, den Alien-Flokati?
Ja, aber gerade das ist ja eine wahnsinnig tolle Folge. Also
das letzte seiner Art?
Ja.
Ja.
Ah, okay.
Horta ist super.
Ja, das aber ist eine
Horta beschützt ihre Folge. Kinder in Deutsch.
Ja, aber aus heutiger Sicht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
Also es sieht grundsätzlich.
Das ist irgendwann zu spät dafür, denke ich.
Ja. Ich hätte übrigens mal eine Frage an euch.
Es wurde auch übrigens im Chat gefragt, vielleicht können wir wieder im Thema ein bisschen weiterspringen. Entschuldigung, der
Moderation. Hans wollte eine Frage stellen oder habe ich es als
Frage? Ja. Glaubt noch jemand von euch, dass es in Wirklichkeit zwei Staffelenden gab?
Ja. Und genau darauf wollte die Frage aus dem Chat auch hinaus. Ob wir schon darüber gesprochen hätten, was es damit auf sich hat, dass Picard am Ende...
Ich denke, es gab drei Enden, die sie gedreht haben.
Ja. Ja, je nachdem, wie die Serie ankommt.
Picard stirbt. Picard kommt in den Roboterkörper. Picard kommt in den Roboterkörper, aber der wird in der nächsten Staffel von Dwayne Johnson gespielt. Das sind die drei.
Also damit hatte mit dem Ende, mit dem K-Roboterkörper und dem sterbenden Data, hatte ich als Berufsphilosoph, der ich nun mal bin, die größten Probleme.
Okay.
Die Idee, dass ein, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung und bitte nicht auf alle übertragen, aber die Idee, dass ein dermaßen dämlicher Allgemeinplatz namens, wenn meine Existenz nicht endet, hatte meine Existenz keinen Sinn und Unsterblichkeit ist böse.
Ja, das passt das da nicht.
Das ist philosophisch völlig abwegig. Die Existenz, also das ist relativ interessant, weil die K ist jemand, der ist eine Serie, die teilweise sehr stark existenzialistische Züge hat. Existenzialismus, eigentlich hat das Leben gar keinen Sinn. Der Einzige, der dem Leben einen Sinn gibt, ist man selber. Man muss sein Leben mit Sinn erfüllen.
Ja.
Wenn man dann aber dann plötzlich dann ankommt und sagt, nein, 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 unsterblich hat das Leben keinen Sinn. Wenn das nicht endet, hat das halt keinen Sinn. Dann hat man damit seine eigene Botschaft komplett zerstört.
Ja, man hat einen Widerspruch aufgebaut. Und das ist der Punkt, wo jede Philosophie immer bricht. Erkennbare Widersprüche.
Aber die Grundidee, dass man den Data-Abschied als sozusagen Nachklapp oder DLC zu Nemesis hier nochmal dran klatscht, weil er ja einfach viel zu kurz kam in diesem Film, die finde ich ehrenwert, ehrlich gesagt. Weil der Film hörte ja auch einfach auf damals, Nemesis. Ne? Data ist tot, oh, schade, gehen wir nach Hause. Und es war, ich hatte immer gehofft, dass sie das nochmal aufgreifen mit Before und daraus was draus machen. Das haben sie in der Serie jetzt auch ein bisschen mit Füßen getreten. Ne? Die Hoffnung in den Comics war ja Before tatsächlich einfach Data. Beziehungsweise da hat es ja funktioniert, dass sein Gedächtnis in Before gespeichert wurde. Jetzt sagt die Serie, nö, doch nicht. Aber dass sie das dann mit so einem bittersüßen Ende würzen und Data nochmal den Send-Off geben, den er eigentlich verdient hat, finde ich schön, auch wenn es im Rahmen des Plots nicht so wirklich Sinn ergibt.
Und ich fand die Idee, dass Data eine Tochter hat, fand ich übrigens unglaublich brillant. Wenn man die Folge in TNG mit Lal bedenkt, wo er sich ja schon mal eine Tochter gebaut hat und von der schmerzhaft Abschied nehmen musste.
Vor allen Dingen, aber da war Picards Reaktion, was soll der Scheiß, Data?
Ja, das war so ungefähr seine Reaktion. Aber ich finde, das ist gut aufgegriffen. Aber, dass jetzt Picard in seinem Körper mit Absicht keine Superkräfte hat, und mit Absicht einen Timer eingebaut hat, der ihn sterben lässt, ist so ein Unsinn. Genau wie man vorher sagt, die Serie eigentlich grundsätzlich immer, auch existenzialistisch, der Sinn deines Lebens und das, wie du im Leben bist und das, was dich als Person ausmacht, ist, selbst wenn du eine schlechte Wahl hast, du immer noch deine eigene Wahl treffen kannst. Dass es darauf ankommt, wie du dich entscheidest und dass keiner von dir verlangen kann, eine andere Entscheidung zu treffen und dass selbst eine Entscheidung, die irgendwie wichtig erscheint, und deswegen ist es, die letzte Folge hat für mich so gut funktioniert, weil sie auf so einer existenzialistischen Philosophie-Ebene unglaublich gut funktioniert hat. Die Androiden sagt, sie hätte keine Wahl, doch sie hat eine Wahl und sie wird sich derer auch bewusst. Und dass du danach ankommst und sagst, ja, aber Unsterblichkeit ist böse, egal wie du lebst, egal welche Wahl du im Leben triffst, ist so.
Ich glaube aber ehrlich gesagt aber sagen, nicht, dass das die intendierte Aussage war.
So
das Problem ist, glaube ich. Nee, das Problem ist doch am Ende, dieser Timer in diesem Golem, der ist eigentlich überhaupt kein Story-Element. Sondern ich wette mit euch, der einzige Grund, warum wir es ursprünglich reingeschrieben haben, war genau der, dass niemand weiß, wie lange lebt Patrick Stewart noch.
Genau.
Klopf auf Holz.
Ja.
Und niemand weiß, wie lange hat der Mann noch Bock, das zu spielen und kann das körperlich verkraften. Und das musste man irgendwie in die Story einbauen, dass man eine Möglichkeit hat, jederzeit hier den Stecker zu ziehen und zu sagen, Picard ist raus. Dass man gleichzeitig aber das vermischt hat, natürlich mit Data, bei dem die ursprüngliche Aussage eine ganz andere ist, hat dann aber genau zu dieser Aussage letztlich geführt. Weil was Data eigentlich sagen will, ist primär, ich will das Menschsein erfahren und ich will das Menschsein in seiner Gänze erfahren. Und dazu gehört für mich das Erleben des Sterbens. Mhm. Ja, das ist etwas anderes, als zu sagen, Unsterblichkeit ist böse.
Es gibt diese Aussage kommt
durch das blöde Plot-Vehikel dazu.
Du hast völlig recht, ja. Das sehe ich ganz genauso. Und das hätte man das erkennen müssen, dass diese beiden Charaktere da eben eine andere Ansicht haben in diesem Fall.
Aber ich glaube, Mairi zeigt gerade in ihrem eigenen Zoom-Chat auf, um was sagen zu
können. Deswegen, ich hatte es kurz reingeworfen. Es gibt eine Frage an dich, Foxy. Warum wurde die Botschaft zu dem... Du hast sie... Perfekt.
Hat nämlich Mars mich darauf aufmerksam gemacht. Erstmal kurz, Sterben ist nichts, was man erleben kann. Das ist nämlich das Ende der Existenz. Ja. So, das ist das Ende des Erlebens. Die Frage ist, warum wurde es geändert? Und wenn man sich an tatsächlich den grundsätzlichen Medientenor hält, wir sind ja nun, viele von uns sind Rollenspieler, was passiert mit Charakteren im Rollenspiel, die unsterblich sein wollen? Die werden Liche, die werden Skelette und die machen Untotenmagie. Was passiert mit Leuten, die Leute wollen unsterblich sein, werden sie der Schwarzmagie zu und werden alle böse? Das sind die absoluten einfachsten Tropes, die man überall vorgebetet bekommt. Unsterblichkeit ist böse, weil man dann irgendetwas haben möchte, was einem als Menschen nicht zusteht. Mhm. Und dieser Trope wurde da tatsächlich schlichtweg geritten. Die Behauptung, also nicht Behauptung, das Element, das Data das Sterben erleben möchte, finde ich soweit in Ordnung, weil Data schon auch in TNG versucht hat, menschlich zu sein, aber teilweise gar nicht verstanden hat, was es bedeutet, menschlich zu sein. Er hat zum Beispiel in der einen Folge, wo er gefangen ist bei diesem Toymaker, der diese ganzen Artefakte sammelt in TNG, hätte er schon aus emotionaler Handlung den Typen beinahe abgeschossen. Der hat die ganze Serie, hat Data Emotionen, er weiß nur nicht, dass er sie hat. Das funktioniert, aber diese philosophische Betrachtung funktioniert nicht, aber ich glaube, das ist wirklich dieses Ding von, es ist ein Allgemeinplatz. Es ist allgemein bekannt, ich habe auf meinem eigenen Discord habe ich darüber stundenlange Diskussionen geführt, warum Unsterblichkeit böse ist. Es ist in unglaublich vielen Köpfen einfach drin, Unsterblichkeit ist böse. Das ist, muss böse sein, weil das führt zu Stillstand, das führt zu Einrosten. Unsterblichkeit ist böse. Und ich glaube, das hängt da einfach auch mit drin.
Das ist ein interessanter Faktor, vor allem wenn man den Punkt sieht, dass die Suche nach der Unsterblichkeit die Menschheit schon weiter vorangebracht hat als vieles andere. Aber man merkt, wie unphilosophisch ich bin. Ich hatte bei der letzten Szene mit Data hatte ich nur eines im Kopf. Und das war, wer hat die ganzen Möbel jetzt schwarz gestrichen? Das ist total ätzend.
Das ist ein sehr spezifischer Blickpunkt auf das.
Du bist auch sehr, sehr laut, Florian.
Wie bitte? Bin ich sehr laut?
Ja. Meine abschließende Frage an euch ist, die ich auch direkt für mich selber beantworten möchte, ist, wie habt ihr denn gehofft, dass die Serie ausgeht? Bei mir ging es einfach darum, dass ich hoffte, dass alles, was mir gezeigt wird, auch mit reinspielt. Das wären auch die Borg gewesen. Und ich hatte bis zum Ende die Hoffnung, dass die Anomalie in Picards Kopf ein Locutus-Überbleibsel ist, dass ihm irgendwie dann nochmal hilft, den ganzen Borg-Handlungsstrang relevant zu machen. Und dass es ein Feature ist und kein Bug für ihn. Und ich hatte dann auch die Hoffnung, obwohl es offensichtlich ist, dass der Golem nicht für Picard ist, sondern ein neuer Körper für Data und wir Data 2.0 bekommen oder irgendwas in der Art, auch wenn das cheesy gewesen wäre. Aber so habe ich mir das vor der letzten Folge zurechtgelegt, wie man alles zusammen basteln könnte, damit es funktioniert und eine zweite Staffel ermöglicht. Man ist ja schon durch Meta-OT-Wissen gespoilert. Zweite Staffel gibt's. Whoopi Goldberg spielt mit. Wäre doch naheliegend zu sagen, Locutus kommt zurück, verschwindet im Delta-Quadranten und dann sucht sich die Crew, die ihren neuen Helden retten möchte, Unterstützung von jemandem, der sich da auskennt, das wäre Geinen, und dann suchen sie Picard. Und dann hast du auch das Problem, dass du Patrick Stewart 18 Stunden am Tag am Set haben musst, nicht mehr. Ich hätte das für sehr elegant gehalten, aber es gibt sicher tausende Szenarien, wie man die Serie hätte sinnvoller zum Abschluss hätte bringen können. Was wären denn eure gewesen? Foxy.
Hoho, jetzt. Also tatsächlich hätte ich es besser gefunden, wenn man Data mit reinbringt, dass man ihn tatsächlich nimmt und ihm einen neuen Körper gibt. Dann hätte man ihn auch tatsächlich von einem neuen Schauspieler spielen lassen können. Das wäre aus meiner Sicht erstmal problemloser gewesen. Zweitens, Borg müssen übrigens nicht atmen. Das heißt, dass sie da im Weltraum gespült worden wären, wäre völlig egal gewesen. Genau. Und das bedeutet also, man hätte tatsächlich den Borg-Kubus aus meiner Sicht mit einer Seven of Nine, die sich da opfert, um da was zu tun, hätte man ihn tatsächlich bei diesem Standoff mit einbauen können, mit Borg, die da existieren. Drittens, finde ich, hätten sie vielleicht von dieser seltsam Cthulhu-artigen Bildgewalt weggehen sollen.
Ja.
Und, aber ansonsten, wie gesagt, das Ende, dass die Föderation sich redeemt, also wieder zu dem wird, was sie eigentlich ist, fand ich als solches immer noch super. Und dass diese Entscheidung da stand und diese existenzialistische Frage gestellt wurde, fand ich am Ende super. Deswegen würde ich das Ende gar nicht groß verändern, sondern wirklich nur die einzelnen Bäh-Punkte. Und das ist für mich dieses Fazit über die ganze Serie. Die ganze Serie war im Ansatz toll. Sie hat, ich fand das übrigens auch ganz gut, dass eben es nicht klar die Rassisten gab, klar die Nicht-Rassisten gab, sondern dass die Leute so reagiert haben wie, ich habe irgendwie Angst vor denen, weil das normal ist. Wir haben heute Angst vor Terroristen. Wir haben, oder viele haben Angst vor Terroristen. Diese Angst ist nicht rational, aber sie gibt es und sie wird als solches, sie hat als solches Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Und da ist es nicht so einfach zu sagen, okay, es gibt die, die Angst haben und doof sind, und es gibt die Nicht-Rassisten, die nicht doof sind. Es kommt ja irgendwo her. Und diese Ambivalenz dieser verschiedenen Sachen, dass es unter Romulanern Rassisten gibt, die das aber tun, weil es ihnen schlecht geht, wie man es jetzt auf diesem Planeten von Elnor, oder wie Elnor ja. heißt, ja, sieht. Dass es in der Föderation Leute gibt, die einfach Angst haben und deswegen versuchen, irgendwie das zu verbieten. Das fand ich alles gut. Und deswegen würde ich an dem Ende auch gar nicht so viel ändern. Die Details sind es, wo es echt krankt. Und die Details sind es, die immer wieder dafür sorgen, oh nee. Aber insgesamt gar nicht so viel ändern.
Okay. Wer möchte noch?
Okay, für mich das Schlimmste an dem ganzen Ende war, es wäre ein würdiger Abschluss gewesen für Picard, wenn er wirklich da gestorben wäre zu dem Zeitpunkt. Ja, wir haben die zweite Staffel, aber für mich wäre es genau der ideale Zeitpunkt gewesen, wo er sterben hätte können. Und zwar würdig.
Also würdiger als jetzt ist der Moment, wo mein Hirntumor aufplatzt, oder?
Nein, also doch schon genau. Nee, er hat de facto für das, was er erreichen wollte, wofür er die ganze Zeit gelebt hat, dafür ist er dann auch gestorben. Mhm. Also wirklich dieses, was würde Picard tun? Das für mich aber auch die Serie auch mit ausgemacht hat. Dieses, ja, man kann diesen schnellen, einfachen Weg gehen, oder man geht den richtigen Weg, der aber auch schwer ist.
Ich meine, da wird einem natürlich wieder durch das Social-Media-Wissen so ein Abschluss versaut, ne? Also man wusste ja, dass er jetzt nicht stirbt, weil...
Also gut, ich habe es nicht vorher gewusst, aber ich wusste auch, dass sie ihn nicht sterben lassen werden.
Ja.
Das wusste man, sobald man den Golem gesehen hat.
Ja.
Ja. Check aufs Golem, immerhin. Haben sie ihn nicht wie andere Dinge in dieser Serie dann einfach fallen lassen? Oh, wir hatten da diese Idee, aber wir haben sie nicht benutzt. Ups!
Ich finde ja Foxys Ansicht bezüglich der Unsterblichkeit sehr interessant. Das sollte ich allerdings mit ihm mal privat weiter ausführen.
Das ist auch nicht nur Foxys Ansicht.
Nee, ich stimme da auch zu. Ich sehe auch kein Problem bei Unsterblichkeit. Ja. Ich glaube, es gibt da auch Untersuchungen.
Was ich dort eher als kritisch finde, die Menschlichkeit. Data wollte Mensch sein. Und bisher, auch zu dem, was Data kannte, gehört das Sterben zum Menschsein dazu.
Ja, aber das hatten wir ja auch eben schon, dass Data ja durchaus teilweise keine Ahnung hat.
Ja, ja.
Aber Nico, ich würde deine Frage gerne mal umgekehrt beantworten, ganz dreist. Ich muss gestehen, ich habe mir irgendwann ab Mitte der Staffel Hoffnungen abgewöhnt. Ich habe mir einfach gesagt, ich setze mich jetzt in die Achterbahn und bin mal gespannt, wo sie hinfährt. Mhm. Aber ich hatte eine riesige Angst, spätestens ab Folge 9, wo die Armada der Romulaner da war.
Ich war mir so zu 100% sicher, dass sie nun mal in einer riesigen Raumschlacht ausgetragen wird, was mal das Unträglichste überhaupt gewesen wäre. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo ich sagen muss, dass vielleicht auch deswegen die letzte Folge mich mit vielem so extrem versöhnt hat, dass ich sage, ich fand die Serie insgesamt gut, hängt sicherlich auch zu einem Großteil damit zusammen, dass spätestens da gezeigt wurde, wir haben den Grundkern von Star Trek nicht völlig vergessen und eben keine gewaltsame Lösung, kein Actionfeuerwerk kam, sondern ein kleines Raumschiff, ein Mensch, der mal kurz sagt, hier, komm, ich beweise dir jetzt mein Vertrauen, und dadurch der Konflikt gelöst wurde. Ja. Und dafür bin ich ehrlich gesagt sehr dankbar. Und das lässt mich dann auch verzeihen, dass ich tatsächlich auch eigentlich gehofft habe, oh Gott, dieser Golem, bitte macht nicht das. Nein, sie finden eine bessere Lösung. Der Golem ist für, keine Ahnung, dafür, dass wir trotzdem in Zukunft noch einen Zoom haben oder wie auch immer. Nein, sie haben dann doch Picard revived, statt entweder den blöden Tumor anderweitig zu lösen, wenn sie sagen, ihn zu nehmen, oder aber ihm einfach ein Ende dazu geben, wie schon richtig gesagt wurde, er stirbt für das, wofür er gelebt hat. Das wäre auch ein wunderschönes Ende gewesen. Ich bin immer noch froh, dass Patrick Stewart jetzt trotzdem damit dabei bleiben kann, aber ich hatte darauf eine echt elegantere Lösung gehofft.
Ja, die Frage ist, ob er dann ein besseres Send-off bekommt eines Tages, ne? Oder?
Ja. Das nicht. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch so ein bisschen bei mir für mich durchzieht, so sehr ich die Serie liebe. Eleganz und Fingerspitzengefühl scheinen die Autoren nicht so ganz auf ihrem Schirm zu haben.
Es ist, also was man hoffen kann.
Das ist schon elegant. Aber für amerikanische Verhältnisse eben.
Also was man... Was man hoffen kann, ist, dass das vielleicht auch einfach das passiert, was bei anderen Star Trek-Serien schon passiert ist, dass selbst wenn es irgendwie Vorgaben gibt, dass Dinge so zu geschehen haben und dergleichen, dass es aber halt eben auch eine Tradition ist, dass die Autoren häufig mit sehr, sehr, sehr viel Herzblut dabei sind und dass die rausholen werden, was sie rausholen können, aus dem, was halt eben quasi angesagt wird, was die Serie machen muss und dergleichen. Und ich kann mir vorstellen, dass in der zweiten Staffel das vielleicht auch einfacher wird als in der ersten. Das ist so ein bisschen das, womit ich jetzt irgendwie weitergehe. Aber insgesamt hinterlässt mich die erste Staffel eher so mit einem Meh. So ein, war viel Gutes dabei, war aber auch viel dabei, was mich gelangweilt hat. Und das ist echt das Schlimmste. Und ich langweile mich nicht mal bei TOS. Ja.
Also, darum beneide ich dich.
Nein, das ist keine Ahnung. Vielleicht habe ich da auch einfach irgendwie einen guten Zugang gehabt, unter welchen Umständen man die das erste Mal gesehen hat oder dergleichen. Oder ich kann mich zumindest amüsieren und ich kann zumindest irgendwie dann Wert drin finden. Aber mich hat vieles jetzt bei Picard am Ende gelangweilt, weil es zu offensichtlich war, dass die Dinge geschehen und dass Dinge gemacht wurden aus Gründen heraus, die teilweise außerhalb der Story standen, beziehungsweise sich halt nicht organisch aus ihr entwickelt haben. Dass man sagen konnte, ich kann damit rechnen, dass Folgendes passieren wird oder dass das die nächste Szene sein wird oder dass dieses jetzt so gemacht wird, weil man die äußeren Umstände im Kopf hat und nicht, weil man es aus dem bisherigen Geschehen so halt eben miterraten kann. Und das ist langweilig. Und das ist auch ein bisschen mühselig. Und ich hoffe, dass das irgendwie vielleicht sich ändern kann noch. Und ich finde es halt schade. Und ich habe es trotzdem geguckt. Ich habe es trotzdem auch nicht schlecht gefunden. Ich hätte mir nur gewünscht, dass es besser gewesen wäre am Ende.
Ja.
Wollen wir dann den Abend mit diesen Worten beenden? Langsam?
Ich habe Zeit.
Yo. Ich finde das eine fantastische Idee. Ich muss auch langsam ins Bett. Um 6 Uhr ist die Nacht vorbei.
Ja. Ich sage dann auch gute Nacht.
Ja. Ich wünsche dann allen gute Nacht.
Irgendwas zu essen finden und zubereiten, Maike, das sollten wir jetzt tun.
Das klingt nach einer sehr guten Idee. Ja, und rausfinden, wann...
Und morgen, einen guten Appetit, ihr beiden.
Und morgen ist rein theoretisch der erste Stream von Michaels Malifaux-Spiel und ich kann nicht rausfinden, wann es startet. Oh. Ich habe keine Ahnung, bis wann ich schlafen kann.
Das sollten wir vielleicht noch rausfinden, ja.
Ich habe ihn schon auf mehreren Wegen angeschrieben, aber so viel dazu. Hey. Manche Leute sind noch schlechter geplant als wir.
Noch eine kurze Frage zum morgigen Stream. Morgen ist Donnerstag, genau.
Morgen ist Donnerstag,
Was wird in der Late Night Show besprochen?
In der Late Night Show wird das Alien-Rollenspiel besprochen.
Achso, ja, stimmt.
Du hast es bis dahin fertig zu lesen.
Das liegt hier neben mir. Ich habe möglicherweise auch währenddessen reingeschaut, weil ich multitaskingfähig bin.
Aber esst erstmal was und schlaf was. Man macht sich genau. Ja Sorgen um euch beide.
Genau, das wollte ich noch anzufügen.
Alles noch gut hier. Ich habe heute sogar Sport gemacht.
Yay, ich kenne das nämlich aktuell sehr gut. Ich bin heute auch um 17 Uhr auf die Idee gekommen. Ich habe gleich Rollenspielabend. Ich sollte vielleicht auch mal frühstücken.
Ja, ach, besser später als nie, ne? Mhm.
Ja. Wir haben irgendwie beschlossen, dass wir erst alles gegessen haben müssen, was hier ist, bevor wir wieder einkaufen gehen. Hier ist eine Menge Zeug, das wir gar nicht essen wollen, sagen wir mal so.
Ja. Ich wollte sagen, wie weit seid ihr?
Warum habt ihr es überhaupt gekauft vor allem?
Nein, es sind Dinge, die wir seit Jahren haben. Und,
Verfallsdatum.
Ja, ach komm, das ist...
Sind die mit umgezogen?
Ja, wir sind mit den Dingen teilweise umgezogen.
Au, Backe.
Was in einer Dose ist, wird nicht schlecht.
Wir hätten eigentlich schon lange einkaufen müssen, aber wir haben gedacht, na komm, nach Ostern wird es so überlaufen sein jetzt. Und dann haben wir heute gedacht.
Also was ich sagen kann aus eigener Erfahrung, es gibt wieder Klopapier.
Ja.
Ja.
Ich denke auch. Wo lebt ihr?
Wo muss ich das hinfahren? Verrate ich dir jetzt nicht.
Ja. Ich würde noch das Angebot machen, sollten noch Leute irgendwie weiter diskutieren wollen, können wir uns auch gerne noch auf dem Orkenspalter TV Discord treffen.
Oder ich kann diesen Anruf hier offen lassen, auch wenn ich jetzt rausgehe. Nee. Dann könnt ihr gerne drin bleiben, wenn ihr wollt.
Wenn jemand dazu Lust hat.
Aber ich beende jetzt mal den Stream.
Den Stream beenden wir, okay. Dann
tschüss.